Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. Endlich wieder Fußball. Endlich der 26. Spieltag, der wohl außergewöhnlichste der Bundesliga-Geschichte bisher. Und endlich auch wieder Tore. 30 Minuten hat es gedauert, dann hat er wieder zugeschlagen. Haaland macht da weiter, wo er vor der Zwangspause aufgehört hat. Darüber wollen wir natürlich reden. Dann gab es noch ein paar Besonderheiten an diesem Tag. Laola ohne Fans. Schauen Sie mal, die Dortmunder nach dem 4:0-Sieg. Dann Ersatzbänke, Maskenpflicht und Abstand wurde eingehalten. Und es gab verschiedene Jubelvariationen. Wir haben eine wunderbare Runde heute zusammen. Ich freue mich da ganz besonders. Er ist glühender Fußballfan, Ministerpräsident von Bayern, hat eine Menge zu tun, Dr. Markus Söder. Herzlich willkommen. Er muss nach Berlin, gleich nach der Sendung, so schnell es geht. Die Bayern müssen heute noch ran bei Union. Der Präsident und der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Bayern ist auch hier, Herbert Heiner. Hallo, Herr Heiner.
Morgen.
Dann, er war Weltmeister. Nee, er ist Weltmeister. Den Titel wird man ja nicht los. Rekordtorhüter bei Borussia Dortmund. Zweimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger. Roman Weidenfeller. Roman, hallo, grüß dich.
Hallo zusammen.
Und er hat 12 Länderspiele gemacht. War WM-Dritter 2010. Insgesamt 257 Mal in der Bundesliga unterwegs. Dennis Aogo. Dennis, hallo.
Guten Morgen.
Unser Chefredakteur von Sport 1 hat nicht ganz so viele Titel, ist aber auch an Bord. Bit Gottschalk, Bit, hallo.
Moin.
Und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er kommentiert hat. Das wollte ich ihn immer schon mal fragen. Aber ist auch egal. Jetzt ist er Sport 1-Experte bei uns. Marcel Reif. Marcel, hallo.
Moin. Hallo.
Und Laura, was wäre ich ohne dich? Guten Morgen. Schön, dass
weiß
du da
auch
bist.
Nicht. Das frage ich mich jeden Sonntag, Thomas.
Ich
herzlich
auch.
Willkommen, wunderschönen Sonntagmorgen. Ja, endlich rollt wieder der Ball in der Fußball-Bundesliga. 66 Tage mussten wir ohne ihn auskommen. Jetzt ist es wieder soweit und Markus Söder selbst hat es ja gesagt, ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als ein Wochenende ohne Fußball. Und das haben spätestens gestern, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen gedacht. Viele internationale Stars waren auch mit dabei, haben Fußball geschaut, Bundesliga geschaut. Lobende Worte zum Beispiel vom Fußballgott höchstpersönlich oder vom Gott höchstpersönlich, Zlatan Ibrahimovic. Seinen 42 Millionen Followern auf Instagram hat er mitgeteilt. Sie sagen es, sie machen es. Danke Bundesliga. Auch Kylian Mbappé war mit dabei, hat wohl das Revierderby angeschaut. Zumindest wenn wir den Post angucken, dann sieht das ganz danach aus. Also Bundesliga ist back. Viele haben sich genau darüber gefreut, auch wenn natürlich die Umstände anders waren, Jubelszenen anders aussahen, als wir das vielleicht sonst gewohnt waren. Die Frage der Woche dreht sich genau darum, wie hat Ihnen das Experiment erster Geisterspieltag gefallen? Rufen Sie uns an 01379011011, die Telefonnummer machen Sie mit im Netz unter sport1.de. Da gibt es wie immer auch den Live-Blog, wo Sie mitdiskutieren können. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung dazu.
Danke, Laura. Ja, viele standen der Fortsetzung der Saison ja kritisch gegenüber, aber viele haben sich auch gefreut. Und trotz zahlreicher Auflagen verlief der Spieltag bisher relativ reibungslos. Wir schauen noch mal genau hin, war dieser Samstag wirklich so anders?
Außergewöhnlich? Oh ja. Und gewöhnungsbedürftig? Aber sicher. Hygienekonzept, leere Stadionränge, Abstandsregeln und natürlich die Maskenpflicht. Mitunter schicke Dinger in Vereinsfarben mit Clublogo und Monogramm. Auch als Kindschutz einsetzbar und sogar als Sichtblende. Aber wichtig ist ja nicht neben, sondern auf dem Platz. Tore wollten wir sehen und haben wir gesehen. Schöne Tore. Dazu kuriose Tore. Und Eigentore waren auch dabei. Und über Tore darf und soll man sich freuen. Natürlich im Rahmen der Regularien. Ausdrücklich erlaubt, der Ellenbogenjubel. Muss man aber vorher einüben. Genauso wie diese kreative Jubelchoreo. Nur aufs abschließende Küsschen sollte man verzichten. Die Spieler aus Berlin herzten sich allerdings ausgiebig, und zwar nach jedem Treffer. Künftiger Trainingsschwerpunkt für den neuen Hertha-Trainer. Aber auch wenn noch nicht alles perfekt lief und über diesem Spieltag eine gespenstische Atmosphäre lag, muss das Fazit lauten: Geisterspiele sind gar nicht so gruselig.
Herr Söder, wie haben Sie es empfunden? Gruselig, gespenstisch?
Nein, überhaupt nicht. Viel besser als gedacht. Also zunächst muss man sagen, war es ja schon ein großes Experiment. Es gab ja im Vorfeld schon Riesendebatten, ob man das überhaupt zulassen kann. Hat der Fußball eine Sonderrolle oder nicht? Ich habe mich auch persönlich dafür eingesetzt, dass wir dieses Experiment wagen, weil die Liga hatte es eigentlich sehr gut vorbereitet gehabt. Und dann gab es im Vorfeld ein paar unglückliche Momente. gerade Hertha BSC. Ein, zwei Spieler haben sich unglücklich verhalten.
Kommen wir noch drauf.
Ja, zu sprechen, auch das in Augsburg war nicht perfekt.
Ja.
Trotzdem, unter dem Strich würde ich sagen, ist das Experiment gelungen. Und es ist deswegen auch so positiv, finde ich, weil wir sind als Deutschland bislang besser durch diese Krise gekommen als viele andere Länder. Darum spielt man woanders nicht. Und jetzt setzen wir wieder ein Signal dafür, wie wir es können. Also ich fand es sehr positiv.
Ja. Marcel, wie war es für dich?
Das
du
muss
warst erstmal froh, überhaupt
nein, alternativlos
den Ball zu sehen, ne?
Für mich. Das muss einem ja nicht gefallen. Muss ich mir das angucken, wenn ich nicht will? Nein. Aber darf ich mir das angucken und darf ich mich dann für mich selber freuen, sagen, endlich läuft Fußball, dass ich kriege wieder ein Stück meines normalen Lebens zurück, mit allen Einschränkungen, die ich freiwillig mitmache. Und dass das überhaupt ging, hat ja nicht der Fußball bewirkt, sondern diese Gesellschaft hat das, was ihr da auferlegt wurde, von der Politik mit gutem und bestem Recht, hat das getragen, hat dafür gesorgt, dass die Zahlen so sind, dass du diesen Schritt machen kannst. Und dann, finde ich, musst du ihn machen, weil die Menschen können nicht nur mit Reproduktionszahlen und Neuinfektionszahlen leben, sondern mal 2-3 Stunden sich über Torwartfehler aufregen dürfen, hilft, finde ich.
Auch dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Roman, ich sag mal noch Westfalenstadion, ne? Du wahrscheinlich auch. Wie viel Spaß hat dir das gestern gemacht?
Das leere Stadion natürlich klasse und ich empfand es auch super positiv. Wichtig ist eben das, was wir gerade auch besprochen haben, dass die Leute am Wochenende mal wieder auch über positive Dinge auch sprechen können, Bundesliga allgemein. Ich glaube, die DFL hat ihren Plan rausgelegt, der sensationell ist. Die Mannschaften disziplinieren sich total und man muss sagen, die Politik hat alles daran gesetzt, wirklich auch dem Fußball die Chance zu geben. Und von daher sollte man diese Chance ergreifen und sollte sie auch dementsprechend umsetzen.
Hm. Dennis, wie hast du es verfolgt?
Im Hotel hier.
Besser nicht spielen, oder?
Nein, aber wenn man natürlich aus dem Fußball kommt und dann ist es natürlich am Anfang ein bisschen befremdlich, so Fußball zu gucken. Ich meine, am Anfang vor dem Spiel sieht man dann die Spieler mit Maske und die sitzen nicht dann auf die Tribüne, sind 1,5 Meter voneinander entfernt. Das sind natürlich Bilder, die kennt man so nicht. Aber ich muss sagen, im Laufe des Spiels gewöhnt man sich dann doch schnell dran. Und das, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, dann ist es, dass es definitiv lohnenswert ist, die Bundesliga so weiterzuführen und dass man sich daran gewöhnen kann. Und das Gute ist, dass alle Beteiligten das so gut umgesetzt haben.
Die Bayern spielen heute Abend bei Union Berlin, Herr Heiner.
Das ist richtig, ja. Um 18 Uhr.
Was glauben Sie, was erwartet Sie, was erwartet die Mannschaft?
Gut, also alles, was ich mitbekommen habe in den letzten Wochen, hat sich die Mannschaft unter Hansi Flick extrem professionell vorbereitet. Die haben auch die ganzen 6 Wochen durchtrainiert, sind jetzt seit einer Woche in Quarantäne. Alles, was ich davon gehört habe, ist sehr positiv. Thomas Müller hat es auch ausgedrückt, er hat wieder richtig Bock. Und ich glaube, die Spieler alle, die wollen wieder auf den Platz jetzt nach 6 Wochen. Und wie man ja gestern gesehen hat, es ist nach meinem Dafürhalten deutlich besser gelaufen als von vielen Kritikern erwartet, die jetzt auch eines Besseren belehrt worden sind. Und man muss der Bundesliga eine Chance geben. Und das, glaube ich, war gestern ein sehr guter Anfang. Und jetzt hoffen wir, dass es weitergeht.
16 Tore hatten wir gestern. Ja. Es gab dann auch ein paar kuriose Jubelszenen.
Ja, die Jubelszenen. Aber viel überraschter war ich, dass eigentlich alle Mannschaften, also alle außer Schalke, ohne Scheu in die Zweikämpfe gegangen sind und das gar nicht im Hinterkopf hatten, dass man da irgendetwas gewesen ist da draußen in Deutschland. Und so sind auch dann entsprechend die Tore gefallen. Also wirklich sehr, sehr unterhaltsam alles, was da gelaufen ist. Dass die Gesänge jetzt nicht von den Rängen kamen, ja, das hat gefehlt. Aber am Ende geht es ja tatsächlich darum, dass Fußball gespielt wird und nicht, dass wir da den Fischerchören zuhören.
Und die verschiedenen Jubelarien? Du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Naja, du möchtest gerne auf Hertha zu sprechen kommen, dass man sich da sehr nahe zu gekommen sind. Aber ich finde...
Nicht nur bei Hertha übrigens.
Ja, also ich finde, man hat dann schon im Hinterkopf bei den Spielern, nehme ich mal an, dass man nicht zu nahe kommen sollte. Und wenn es dann passiert, eben wie bei Hertha BSC, wo man zu eng gejubelt hat, dann sollte man jetzt nicht den Stab darüber brechen und meinen, dass die eine Szene symptomatisch ist für ein Fehlverhalten insgesamt in der Liga. Das war schon gestern sehr, sehr gut und sehr, sehr vorsichtig, wie die Leute dazu
kommen. Also da war das ein großes Thema? Ist ja nur eine Empfehlung, die da ausgesprochen worden ist. Ne?
Die Liga wird auch noch nachschärfen, da bin ich relativ sicher, um das klarer zu machen. Sag mal so, bei Hertha BSC ist es ein bisschen eine Linie, schon im Vorfeld war Hertha ja da ein bisschen schwierig. Jetzt verstehe ich, dass ein Verein, der vor dem Ganzen sehr wackelig war, viele Probleme hatte, sich über so ein tolles Ergebnis freut. Trotzdem, der Fußballer hat eine extreme Vorbildfunktion, eine extreme Vorbildfunktion in jeder Beziehung. Deswegen sollte man das an der Stelle auch einhalten und dann zumindest nächste Woche darauf achten. Es haben andere Vereine, die auch erfolgreich tolle Spiele gemacht haben und viele Tore geschossen, haben das sehr gut hinbekommen.
Aber das heißen Sie dann nicht gut, wenn ich
Sie richtig verstehe? Nee, ich fand es nicht gut. Aber es ist so, dass es nicht als feste Regel gab, das stimmt tatsächlich. Aber man kann es ja noch, man kann es nachschärfen und dann für nächste Woche vielleicht annehmen. Wer weiß, wie viele Tore nächste Woche für Hertha auch tatsächlich.
Aber ist es nicht übertrieben, wenn die Leute auf der Reservebank 2 Meter voneinander sitzen und trotzdem die Masken aufhaben? Getestet worden sind ja alle und alle waren ja offenbar auch negativ. Ist das nicht zu viel Symbolpolitik dann beim Fußball?
Nein, ich glaube, das ist schon wichtig. Sie dürfen nicht vergessen, wie viele Menschen extrem skeptisch waren gegenüber der Bundesliga. Sie dürfen nicht vergessen, wie im Ausland, es hat ja einen Grund, warum das gesamte Ausland, alle Ligen der Welt auf uns schauen, klappt das als Experiment. Es gab ja auch viel Angst davor, dass sich vor den Stadien Fangruppen und Massen bilden können. Auch das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Und ich würde dieses Experiment, das ja jede Woche übrigens auf Bewährung steht. Schauen Sie, wir wissen ja nicht wirklich, ob die Zahlen alle so gut bleiben. Wir hoffen es sehr. Wir tun alles dafür. Aber stellen Sie sich vor, wir haben einen Rückfall. Dann kann auch da wieder das nächste Problem existieren. Und da muss die Liga in jeder Beziehung ein Vorbild sein. Und Spieler auch, die ja nun wirklich tolle Leistung bringen, aber die auch entsprechenden Rückenhalt und auch viel Geld verdienen, müssen sich halt an die Regeln halten, genau wie jeder andere auch.
Aber was kann man denn dann machen, Herr Söder, wenn es so kommen würde, wie Sie sagen, dass Sie jetzt so weiterjubeln und sich nicht dran halten?
Ich glaube,
das kann man machen. Also nachschärfen gerade auch sagen.
Ich glaub,
das muss ich mir darunter vorstellen.
Die Liga wird wohl aus der Empfehlung eine etwas klarere Empfehlung machen. Und ich glaube auch, dass allein, dass wir heute darüber diskutieren und viele Leute sich darüber auch geäußert haben und dass man eben auch sieht, dass es bei anderen Vereinen auch anders geht. Also es waren ja ein paar tolle Spiele dabei mit tollem auch Torjubel und spannend und die haben das alles gut bekommen. Also man hat ja bewusst gesagt, man will aus jedem Spieltag lernen und das ist vielleicht die kleine Empfehlung, dass man das künftig heute das
Beste. Lass uns mal kurz den Trainer von Hertha, den neuen Trainer hören, Bruno Labbadia. Ich sehe schon, ihr beide zuckt da auch schon, dann würdet ihr gerne was dazu sagen. Bruno Labbadia.
Ich hoffe einfach, dass die Menschen draußen Verständnis haben und man muss ja auch ganz klar sagen, diese Nicht-Freund ist ja eine Empfehlung, weil sie müssen ja eins mal sehen, wir sind jetzt, glaube ich, zum 6. Mal ist die Mannschaft getestet. 6-mal negativ. Wir sind das letzte Mal gestern getestet worden und sind seitdem mit niemand anderem in Kontakt. Ja? Deswegen glaube ich einfach, also, dass wir das nicht vermeiden können. Und man muss auch ganz klar sagen, Emotionen gehören noch ein Stück dazu. Sonst brauchen wir diese Spiele auch nicht zu spielen. Wir versuchen uns dann alles zu halten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber das ist natürlich schwer, den Spielern vorher zu sagen, hey, pass auf, ihr dürft euch nicht freuen.
Marcel, wenn man weiß, wie Bruno früher gejubelt hat, ne, dann kannst du das nachempfinden, glaube ich. Ne?
Der Ansatz ist nicht gut. Das ist wieder so hopp oder top. Dann, wenn wir nicht so jubeln dürfen, brauchen wir den Fußball gar nicht zu machen. Pass auf, dann kann es sehr schnell passieren, dass irgendwo sich eine Mehrheit findet, die sagt, Leute, wenn ihr das nicht wollt, dann können wir es wieder lassen. Es gibt genug Spieler gestern, die sagen, ich bin happy, dass ich wieder kicken darf. Wir müssen schon unterscheiden, jetzt, ob jemand Quarantäneregeln bricht und aus dem Trainingslager rausgeht. Das ist eine gesundheitsgefährdende Geschichte. Das ist völlig andere Kategorie. Hier, die sind durchgetestet. Hier wird höchstwahrscheinlich keine neue Infektion entstehen. Aber der Fußball darf ein bisschen Vertrauensvorschuss zurückzahlen. Du sagst Symbolpolitik, ja. Indem wir uns 2 Meter auseinandersetzen, eine Maske aufsetzen auf der Bank, daran scheitert nichts. Wenn mir jemand sagt, ihr müsst beim Eckball Masken aufziehen, da sage ich, dann können wir das nicht machen. Aber hier kann ich appellieren und da darf ich und nicht einklagen, andersrum, doch, das müssen wir dürfen, sondern eher andersrum, pass auf, wir würden gern anders jubeln, aber das können wir nicht machen, weil es nämlich das falsche Signal, und hier wurde viel über Signale geredet im Vorfeld, für mich viel zu viel, weil diese Gesellschaft ist nicht verblödet, die können schon unterscheiden. Nur wenn ich bewusst so nah dran gehe, 3-4 Mal, einmal kann man im Überschwang, aber drüber reden und sich an die fürchterliche neue Normalität ein bisschen gewöhnen, tut dem Fußball gut, weil er hat ein bisschen zurückzuzahlen, finde ich, dass er wieder...
Dennis, du bist ja eigentlich noch aktiver. Siehst du das ein bisschen anders, glaube ich, ne? Denkst du anders drüber, oder?
Ja, ich verstehe das zu 100%, dass der Fußball eine Vorbildfunktion hat, auch eine Symbolcharakteristik hat. Aber ich würde einfach gerne mal die Frage in den Raum stellen, wenn man Zweikämpfe führen darf, warum man dann nicht zusammen jubeln darf. Also sind so viele Tests im Vorfeld gemacht worden. Und dass man dann sagt, okay, man darf sich irgendwie in der Situation, wo natürlich Emotionen eine Rolle spielen, und ich gebe dir recht, der Fußball muss ein Stück weit auch dankbar sein, dass er wieder spielen darf. Aber warum Warum testet man so viel und warum ist dann, ich meine, man führt Zweikämpfe über 90 Minuten und warum darf man dann, wenn man ein Tor schießt, nicht zusammen jubeln? Das ist für mich so, dass ich das irgendwie nicht richtig verstehe, aber ich würde das gerne verstehen wollen.
Du ein bisschen Söder. Symbolpolitik ist dabei.
Ja. Du guckst Herrn Söder so an.
Zeichen setzen.
Herr Söder,
weißt du, nicht, das ist medizinisch nicht das Problem, sondern das Problem ist, welches Signal sende ich raus,
finde
ich.
Also wenn wir ehrlich sind, es war spitz auf Knopf, dass überhaupt möglich war. Es gab da härteste Diskussionen und es gab auch im Kreis der Minister, aber es sind sehr unterschiedliche Auffassungen. Es gab etliche, die gesagt haben, nee, lieber nicht. Warum bekommt der Fußball...
Aber nicht nur beim Fußball sind Sie unterschiedlicher Meinung. Ne?
Das auch, aber da ganz besonders. Da dachte ich ehrlich gesagt, dass es weniger das gab. Aber es gab da sehr viel, sehr kritische davon. Wenn Sie auch anschauen, die Stimmungslage im Land, es war nicht so, dass es eine euphorische, jawohl, der Fußball will, deswegen machen wir das so. Wir spüren ja seit längerer Zeit, dass alles, was um Fußball ist, auch kritische Fragen auslöst. Und deswegen glaube ich, ist es besonders, wie Herr Reif sagt, besonders wichtig, da vernünftig heranzugehen. Es haben viele Leute die Frage gestellt, warum gibt es Testkapazitäten für den Fußball, wo andere darauf warten müssen? Warum denn? Was ist denn das Besondere an Ihnen oder an jemand anders? Verstehen Sie? Warum kriegt er jetzt diese sonderprivilegierte Behandlung? So, und das ist aber alles gemacht worden, ist akzeptiert worden. Und zwar zum einen wegen der tatsächlich beruflichen Situation, das ist in der Beruf, also Berufsspieler. Bei Beruf muss man eine andere Situation haben als beim reinen Hobby. Aber auch wegen der besonderen Bedeutung, das, was Herr Reif angesprochen hat, für den Fußball auch an vielen Wochenenden, an der Emotion, die dahinter steht. Wenn man das dann aber dann macht, dann muss man es richtig machen. Und jetzt schauen Sie noch mal im Vorfeld. Der eine Spieler macht seine Videos, Kalona, einfach, sagen wir mal, das war jetzt nicht besonders sensibel, ich formuliere es jetzt ganz höflich, dann vielleicht nicht gemeint, was Heiko Herrlich sagt, nach dem Motto, ich gehe halt dann mal raus und so. Das hinterlässt kein gutes Gefühl. Und wenn es dann so eine Empfehlung gibt, an die sich alle halten, alle, nur der eine Verein wieder nicht, dann glaube ich, ist schon okay zu sagen, bitte orientiert euch daran. Das ist auch eine große Signalwirkung für viele andere, die sich auch schwer daran tun, im Land zu sagen, muss ich das machen oder nicht. Und gerade an einem Wochenende, wo es wieder Demonstrationen gibt, von allen zum Teil wirklich relativ kruden Zusammenballungen, wenn ich das sagen darf, ja, von manchen Impfgegnern, von manchen, also auch Gruppen, die weit jenseits des demokratischen Spektrums stehen, finde ich, Fußball ist was Besonderes. Fußball hat eine ganz hohe Symbolwirkung, hat eine hohe Vorbildwirkung und dann kann man diese Vorbildwirkung eigentlich auch ganz gut erfüllen. Es tut einem keiner weh und spätestens beim zweiten Tor oder beim dritten hätte man es dann anders machen können.
Dann schauen wir uns noch eine Szene an, nämlich die Szene der Woche, ganz einfach.
Ja, und eigentlich hatten wir uns so gefreut, dass die Szene der Woche endlich wieder auf dem Platz stattfindet. Allerdings eben die Szene der Woche, die Hertha-Spieler, die sich umarmt haben. Gab ja auch Küsschen, wie wir hier sehen können, von Bojata an Grujic. Allerdings, Bojata, der hat sich dann bei Instagram zu Wort gemeldet, hat versucht, das Ganze zu erklären. Also eine Entschuldigung war das nicht. Er hat nämlich gesagt, das war gar kein Kuss, den er da gegeben hat. Das war auch kein Jubel oder sonst was. Er hat nur eben seinem Mitspieler versucht zu erklären, wie man sich denn bei der nächsten Ecke genau positionieren soll. Ja, das kann man glauben. Kann aber auch einfach sein, dass der Verein wieder da so seine Finger im Spiel hat, ne, und versucht, das irgendwie zu erklären. Beim ersten FC Köln zuletzt hatten wir das ja auch erlebt, dass irgendwie der Spieler dann zurückgerudert ist. Naja.
Marcel, hatten wir nicht sowas schon mal neulich? Ich erinnere mich.
Nein, Tau, dass nicht alles hundertprozentig funktionieren wird. Warum soll der Fußball plötzlich das Paradies sein und nur alle sind vernünftig und alle machen keinen Fehler und nichts? Wenn Kalou mit so einem, da denkt, das ist boshaft, dämlich, den musst du richtig bestrafen. Mhm. Heiko Herrlich setzt sich dann hin in der Pressekonferenz und setzt sich aber hin und redet nicht drumherum und versucht, sie unter den Tisch zu kennen. Und dann sagt, Leute, guckt, ich bin der amtierende Vollidiot. Ich habe heute, was ich euch hier zu erzählen habe, werdet ihr nicht glauben. Ich war's, deswegen trainiere ich die Mannschaft nicht. Und dass sie dann auch noch verlieren, ist Strafe jetzt genug. Nur das, es wird immer um den Umgang auch mit manchen Dingen gehen. Das ist genau Wasser auf die Mühle von denen, die unsachlich mit dem Thema Fußball und wie der Fußball umgehen. Denn das kann er erzählen, weiß ich nicht, wenn er das meinem jüngsten Sohn erzählen würde, der würde sagen, Freund, jetzt nicht, bitte, das können wir nicht machen. Das ist nicht gut. Das sind genau die Dinge, die es nicht gebraucht hat gestern. Gestern ist so vieles gut gelaufen. Das ist etwas, nicht das hier, das kann, der im Überschwang würde ich ihm das sogar schenken, wenn man in Ruhe drüber redet. Aber danach nachzulegen, ist das Schlechteste, was du machen kannst.
Wir reden gleich weiter.
Sie haben schon und es gesagt, ist ärgerlich.
Es war sehr schwierig, die Politik zu überzeugen, die Fußball-Bundesliga wieder aufzunehmen. Es gibt ja einen Kollegen von Ihnen in Bremen, der Innensenator, Ulrich Meurer, der hat Folgendes gesagt.
Es wäre ein Wunder, wenn die DFL es schaffen sollte, wirklich diese Saison zu Ende zu spielen.
Also, Abbruchszenarien höre ich da.
Also das war bei Bremen ein bisschen anders. Also ich hatte so das Gefühl gehabt, der Bremer Bürgermeister, und das ist sehr respektabel, hat irgendwie die Trainingssituation von Bremen zur Grundlage den Tabellenstand gemacht. Das schien mir ein bisschen sehr eigenmotiviert. Ich habe ihm dann gesagt, also habe Verständnis für den Tabellenplatz von Bremen, aber das kann kein Argument für die anderen sein.
Machen wir sofort, machen eine kurze Pause. Über die Bayern wollen wir natürlich auch noch sprechen. Revierderby, wir haben noch so viel vor. Machen eine kurze Pause, bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass und Markus Söder war ein deutlich besserer Tennisspieler als Fußballer. Die FAZ bezeichnet ihn trotzdem als großen Fußballversteher. Sein Herz als Fan hängt am 1. FC Nürnberg, haben wir gerade ein bisschen drüber gesprochen. Ist auch mal ein bisschen auf und ab, ne? Doch gekümmert hat er sich jetzt um den gesamten Profifußball in Deutschland. Denn ohne seinen politischen Einfluss würde die Bundesliga wahrscheinlich noch gar nicht spielen. So schaut's aus.
Kleine Quizfrage. Was ist die Lieblingsposition von Markus Söder beim Fußball? Natürlich Kapitän.
Ich habe entweder so im Mittelfeld ein bisschen die Bälle verteilt, hat einen relativ guten Schuss.
Das lässt sich heute nicht mehr hundertprozentig nachweisen. Doch Söder ist ein Freund des Fußballs. Er hat den Daumen gehoben und für die Fortsetzung des Spielbetriebs gestimmt. Doch ein Lobbyist des Profifußballs ist er nicht. Die Liga spielt auf Bewährung und Markus Söder ist der Bewährungshelfer. So schaut's aus. Der Bundesliga-Start hat lautstarke Kritiker. Gut 60% aller Deutschen sind dagegen. Auch viele Politiker. Bremens Innensenator Meurer findet:
Es wäre ein Wunder, wenn die DFL es schaffen sollte, wirklich diese Saison zu Ende zu spielen. Ich glaube nicht daran, dass das gut gehen wird.
Markus Söder hofft, dass es gut gehen wird. Ein bisschen Bauchgrummeln hat er auch, aber er will, dass der Profifußball seine Chance ergreifen darf.
Ich war mein Fan von Offensivspielen.
So schaut's aus. Der große Fußballfreund Söder.
Ich liebe diesen Sport.
Hat höchstens Franz Josef Strauß noch ein bisschen mehr geliebt. Er hat keine Angst vor großen Tieren, ein facettenreicher Typ, der den großen Auftritt nicht scheut und den Erfolg sucht.
Auch wenn ich selbst Klubberer bin.
Und deswegen passt er auch nicht in jedes Trikot.
Ich glaube, dass es meinem Sohn gefällt. Also ich würde es eher meinem Sohn geben.
So schaut's aus. Das Hygienekonzept der DFL findet Söder gut, auch wenn der eine oder andere Profi damit offensichtlich überfordert ist. Und selbst der Trainer Herrlich, der trotz Quarantänevorschrift Einkäufe erledigte, hat offenbar nicht begriffen, wie zerbrechlich das ganze System ist, wenn nur einer dämlich die Regeln bricht.
Es gibt halt Situationen, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt.
Interessant, dass Trainerkollege Gisdol den Zahnpasta-Käufer jetzt in Schutz nimmt und den Blick auf das harte Leben der Fußballer in der unendlichen einwöchigen Quarantäne lenkt. Du siehst die Leute draußen auf der Straße laufen oder im Eiscafé sitzen. Da siehst du, welche Opfer du bringst. Oh, unser allertiefstes Mitgefühl. Gerade in Köln war ja die Opferbereitschaft schon von Beginn an ganz besonders ausgeprägt. Etwa als Markus Söder den Gehaltsverzicht von Profis angeregt hat.
Ich glaube, es wäre erstmal absolut sinnhaft, dass man mit populistischen Scheißausdrücken einfach mal im Sinne der jeweiligen Verantwortung einfach mal sich ein Stück weit zurückhält.
Das würde Held heute so nicht mehr sagen. Und Markus Söder kann so einen Spruch wegstecken. Aber er wird die Fußballer im Auge behalten. Und wenn die Liga weiter schlechte Schlagzeilen produziert, zückt Bewährungshelfer Söder ganz schnell die rote Karte. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von...
Naja, ein bisschen trifft's ja. Wenn man das jetzt alles so schön sieht, ist natürlich sehr verdichtet. Da beschreibt es schon ein wenig die Gefühlslage, die viele hatten. Es gab im Politischen einige, die dagegen waren. Ja. Wenn man das, was Herr Gisdol sagt, den ich sonst sehr schätze. Also wenn ich anschaue, wer in Deutschland alles Opfer bringt derzeit, ja. Wenn ich anschaue, wie Pflegeberufe jeden Tag in wirklichen Lebensgefahr arbeiten und die nicht automatisch jeden Tag testen können, dann glaube ich, sollte man bei sowas immer erstens dankbar sein, wie es uns geht. Ja. Dankbar sein, dass wir auch wieder starten könnten mit dem Spielen und das alles mit Vernunft angehen. Also ich glaube, jeder hat da so seine Aufgabe. Ich habe mich in der Tat dafür eingesetzt, dass wir dieses ermöglichen, weil ich auch glaube, dass es für viele, viele Menschen einfach an so einem Wochenende, nicht für die Spieler allein, sondern für viele Menschen, die auch Schwierigkeiten haben, auch ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Lebensfreude einfach wiedergibt. Und deswegen hatte Fußball eben nochmal eine besondere Wirkung. Und deswegen war mir das wichtig, dass wir unter den Auflagen das machen. Und ich muss dazu sagen, die Liga selber hat auch wirklich gut gearbeitet. Also die Vereine selber haben tolle Konzepte vorgelegt, von sich aus. Und deswegen hielt ich das für vertretbar. Und
trotzdem ist es gut gelaufen. Sie haben eben selbst Fehlverhalten schon angesprochen. Wann würde es die rote Karte denn geben?
Ja, also mal so, das sind ja alles noch so, das sind jetzt auch Geburtswehen vielleicht. Ja, also ich glaube, die nächsten Trainer nächste Woche machen das anders. Und es lässt sich sicherlich irgendeine Feuchtigkeitscreme oder eine Zahnpasta auch auf anderem Weg besorgen. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten im Verein. Also das lässt sich sicherlich alles lösen. Wir haben vorhin schon gesprochen vom Torjubel. Also ich fand dafür, dass es dein Start war, der hätte ganz anders ausgehen können. Okay, das mit Dresden, das ist ernster zu nehmen, weil da geht es nicht nur um ein Umarmen mal, sondern geht es um konkrete Fälle, die da sind. Wenn sich das ein paar Mal ergeben würde, dann wäre es gefährlicher. Im Moment würde ich sagen, dieses eine Wochenende ist gut gelungen. Jetzt hoffen wir mal, dass heute noch die Spiele alle gut laufen und vielleicht auch noch die bayerischen Vereine gewinnen. Das wäre mir noch ein persönliches Anliegen. Und dann, glaube ich, können wir die nächste Woche aus den Erfahrungen gut weitermachen.
Rainer, wie schwer ist es denn oder war es, sich so einzugrooven wieder und auf diese Situation, auf diesen Spieltag?
Natürlich ist es eine Situation, die bisher keiner so hatte und mit der man versuchen muss, so gut wie möglich umzugehen. Aber ich kann dem Herrn Söder nur recht geben. Ich glaube, die DFL hat ein hervorragendes Konzept vorgelegt, sodass es nach den Einzeltrainings dann wieder in kleinen Gruppen und dann zum Schluss auch im Mannschaftstraining ging. Da hat man versucht, so gut wie möglich die Situation wieder einzustudieren. Aber vor leeren Rängen zu spielen, das ist sicherlich was die wenigsten Spieler kennen. Ich glaube, dass der erste Bundesligaspieltag hervorragend gelaufen ist. Auch wie ich schon vorher gesagt habe, viele Kritiker, die wir ja gerade auch gehört haben, auch aus dem politischen Spektrum eines Besseren belehrt worden. Und ich denke, man sollte auf dem Positiven jetzt aufbauen, denn es sind 99% gut gelaufen gestern und ich glaube, das sollte man auch unterstreichen und darauf aufbauen. Und die kleinen Dinge, die eben passiert sind, die muss man jetzt versuchen auszumerzen und nachzuschärfen.
Und man hätte man vielleicht noch ein bisschen länger warten sollen? War die Vorbereitungszeit jetzt zu kurz?
Aus meiner Sicht nicht, denn ich glaube, die Mannschaften hatten jeweils genug Möglichkeiten, sich individuell auch vorzubereiten. Ich kann nur von Dortmund sprechen, dass wir in Dortmund mit dem Einzeltraining frühzeitig begonnen haben, dann in kleineren Gruppen trainiert haben. Die Spieler haben sich untereinander gar nicht getroffen, haben auch verschieden geduscht, also in ganz anderen Gebäuden und so weiter. Also man ist da schon sehr sensibel mit dem Thema umgegangen. Die Spieler sind gestern vor dem Spiel im Bus nochmal auch getestet worden mit einem Fiebermessgerät. Also man hat in Dortmund, was ich ja eben weiß, alles daran gesetzt, dass es frühzeitig losgeht und dass endlich wieder die Gesellschaft eben auch mal positivere Themen zu besprechen hat, wie immer nur das Thema Corona, was man aber aus meiner Sicht sehr ernst nehmen muss und dass der Fußball sich aber auch nicht über die Gesellschaft stellen darf und dass die Gesundheit immer wieder vorgeht.
Und genug Zahnpasta gibt es in Dortmund auch, ja.
Ich wollte gerade sagen, die Frage, ob die Vorbereitung zu kurz war, hätten Sie eher den Schalkern stellen müssen und nicht dem Dortmunder.
Wenn man das Spiel gestern gesehen hat, auf jeden Fall. Also ich habe mal, oder wir haben über Heiko Herrlich gerade gesprochen. Wir hören uns noch mal an, was er da auf der Pressekonferenz zu diesem Vorfall explizit gesagt hat.
Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt in der Nähe zu einem Supermarkt gegangen. Auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ja, ich habe meine Schutzmaske vergessen, bin nochmal hoch aufs Zimmer, habe die geholt, bin dann da rein und da war zufällig eine Verkäuferin, die mich direkt darauf hingewiesen hat, dass man hier nur mit Wagen reinkommt. Ich hatte 20 Euro in der Tasche mitgenommen und habe ihr dann gesagt, dass ich nur Zahnpasta und Hautcreme mitnehmen möchte und zwei Hände habe und das dann auch ohne Wagen schaffen. Dann sagt sie, nein, das sind Vorgaben, da halten sich alle dran, da muss sich jeder dran halten und wir müssen drauf achten. So, dann habe ich den 1 Euro, das 1-Euro-Stück gehabt und bin rausgegangen und in Gedanken bin ich wieder reingegangen und stand dann plötzlich wieder vor der Hautcreme und dem Zahnpasta und habe mir das in die Hand genommen und habe gemerkt, irgendwas passt nicht, irgendwas fehlt. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich muss ja eigentlich den Wagen holen. Dann bin ich wieder rausgegangen, an der Kasse vorbei. Die Frau hat mich komisch angeschaut, hab den Wagen draußen geholt und bin dann reingefahren mit dem Wagen.
Ja, wir haben natürlich ein bisschen geschmunzelt, wenn wir ehrlich sind jetzt. Du hast gerade gesagt, das kann man nicht erfinden. Ne?
Nein, ihr macht doch dauernd hier irgendwelche Satirestücke. Also das kannst du nicht toppen. Das ist Realsatire, das weiß er auch. Heiko Herrlich ist ja auch noch einer, wenn du den ein bisschen kennst, einer der Nachdenklichen, der rhetorisch Guten. Also was ihm da geritten hat.
Roman kennt ihn noch ein bisschen. Roman.
Also ich glaube, er wollte einfach zu ehrlich sein. Ich denke, dass er schon auch sehr strukturiert an die Dinge herangeht, so wie ihn gerade beschrieben hast. Ich habe ja selber auch mit ihm in Dortmund spielen dürfen und kenne ihn schon seit vielen Jahren, habe ihn vor kurzem noch im Stadion getroffen. Also er macht sich schon weitaus Gedanken und guckt auch über den Tellerrand hinaus. Was ihn da geritten hat, weiß man nicht. Vielleicht auf der einen Seite die menschliche Seite, aber trotz allem hätte er, glaube ich, das auch anders geschickter regeln können, halt eben eine andere Person in den Supermarkt schicken können. Im Hotel gibt es bestimmt auch Zahnpasta und Cremes, die da zur Verfügung stehen. Unglücklich gelaufen und ich glaube gerade als Vorbildfunktion, als Trainer, schwierig. Aber auf der anderen Seite kann man ihm vielleicht zugutehalten, dass es jetzt halt eben wieder die Möglichkeit ist für ihn, die Mannschaft zu trainieren, Augsburg, der Restart, dann halt eben er, dass er halt eben die Möglichkeit hat, wieder auch dann wieder Fuß zu fassen in der Bundesliga, dass er zu sehr dann auch in dem Thema Fußball gefangen war und sich wirklich nicht dann über weitere Dinge auch Gedanken gemacht hat.
Aber er hat sich geäußert und hat sich, wie auch immer, aber er stellt sich hin und sagt, und deswegen trainiere ich morgen die Mannschaft nicht und bin am Samstag nicht auf der Bank. Schlimmeres kann dir als Trainer und der Mannschaft...
Sein erstes Spiel auch mit Sportlich Augsburg. Nicht
passiert. Ja.
Also ich kann, dadurch, dass ich ihn gut kenne, also er wird richtig gebissen haben und...
Also ich habe am Freitagmorgen mit ihm lange telefoniert zu dem Fall und ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Sag mal, was ist denn da in dich gefahren? Er war mit der Sporttasche schon auf dem Weg zum Kleinbus, um zum Training zu fahren. Und er hat ausdrücklich gedacht, ich war so im Training und Ansprache und ich wollte nicht den Zeugwart schicken. Der Norma Supermarkt direkt gegenüber vom Hotel, da gehst du jetzt mal eben gerade rein und machst diese Besorgung. Er war da wie in so einem Tunnel, sagt er, voll im Tunnel, er kommt da nicht raus. Er hat es ja sogar, nachdem er im Bus gesessen hat, noch nicht ganz verstanden, sondern er hat das ja auch freimütig erzählt, sein kleines Erlebnis, dann in der Pressekonferenz, was ja die Aufrichtigkeit eigentlich von ihm zeigt. Wenn er so der Halunke wäre, dass er da irgendwelche Gesetze brechen möchte, dann hätte er das ja nicht erzählt, sondern hätte es geheim gehalten. Es wäre ja wahrscheinlich nicht rausgekommen, was da in Bobingen passiert ist. Aber so ist Dings. Und das geht ihm so nahe. Und ich kenne ihn seit 25 Jahren und ich habe wirklich große Situationen, schlimme Situationen mit ihm erlebt. Auch sein Wechsel von Gladbach nach Dortmund war ich nah dran. Ich glaube, der war zu größerem bereit, um diesen Schaden wieder gut zu machen und vielleicht gar nicht mehr da in einer Weise. Das ist aber nur eine Spekulation von mir, dass er sogar ganz aufhören will, weil er nicht will, dass da jetzt der Fußball in Verruf kommt. Das ist so ein aufrichtiger Kerl, dafür will ich mich echt verwenden bei ihm, dass ihm das total leid tut.
Aber Herr Söder hat doch geschildert, wie knapp die Entscheidung war dafür. Und richtig. Ein entscheidender Faktor ist bei der ganzen Geschichte Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Das, was Herrlich da macht, dass es Dinge geben wird, die nicht funktionieren. Warum soll der Fußball das Paradies plötzlich sein? Mit nur Menschen, die alles richtig machen. Aber die Sache des Umgangs damit. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, ein Gesundheitsamt entscheidet so, das andere so. Da gab's der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hat richtig unterstellt, dass es Gefälligkeitsgutachten geben könnte. Wenn du das machst, dann allerdings ist dieses Konstrukt mausetot. Und zwar sehr schnell und zu Recht. Da bin ich der Erste, der sagt, Leute, der Fußball begreift nicht, wie er mit sowas umgehen kann. Insofern muss man sich so hochhängen, aber vorhin diese Kusserklärung ist genau das, was du nicht brauchst. Das brauchst du hier auch nicht. Aber die Art des Umgangs ist so, dass ich damit leben kann. Und die nach Argumenten suchen, unsachlich auch, kriegen dadurch nicht Munition. Das ist enorm wichtig, so wie er das gemacht hat.
Okay. Ich glaube eben, dass man da gerade auch in Berlin nochmal nachgreifen sollte und da nochmal die Spieler auch sensibilisieren sollte. Dann ist es ja wichtig, nicht, dass jetzt alle über einen Kamm geschoren werden. Denn man muss ja wirklich sagen, dass weit über 95% eigentlich in der Bundesliga alle richtig gemacht haben, sich vorbildlich verhalten haben. Auch beim Torjubel, gerade in Dortmund, haben die sich einiges einfallen lassen. Also es gab ja auch ganz tolle Bilder. Also von daher nicht jetzt zu negativ auf Hertha drauf zu gehen. Ich glaube, man sollte da ganz gezielt nochmal intervenieren. aber nicht den ganzen Fußball halt eben dadurch halt eben dann auch die rote Karte zeigen.
Es gab auch im Abendspiel übrigens einen Ansatz von Küsschen sozusagen, ne? Bei den Gladbachern. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, die haben sich halt gefreut, weil sie auch nicht verstanden haben, dass sie innerhalb von 7 Minuten schon 2-0 geführt haben, auswärts in Frankfurt.
Da sehen wir es nochmal. Also, wir reden gleich weiter, machen nur einen einzigen Spot, sind wieder da. So, da sind wir schon wieder. Herr Söder, Dauerquarantäne. Was ist Ihre Meinung dazu? Das war ja auch eine Diskussion, jetzt 6 Wochen zu sagen, bis die Saison möglicherweise vorbei ist, die Vereine dann wirklich 6 Wochen...
Also wir haben jetzt die Vorschläge auf dem Tisch, die dürften funktionieren. Ich würde jetzt nicht das System völlig ändern. Ich würde bei dem Konzept jetzt bleiben, das man hat. Und ich glaube auch, dass es im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert hat. Jetzt müssen wir noch die letzten Spiele des heutigen Tages anschauen. Dann ein bisschen aus den Erfahrungen lernen, ein bisschen nachsteuern. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das jetzt alles sehr vertretbar. Man darf eines nicht vergessen. Ich hätte persönlich größere Befürchtungen gehabt, noch vor 2 Wochen. Und ich freue mich, dass die Liga den ersten Härtetest bestanden hat.
Wovor haben Sie denn am meisten Angst gehabt?
Also
Angst oder Befürchtung?
Ja, also das eine war natürlich schon nochmal die Gesamtakzeptanz der Bevölkerung. Dann höhere Krankheitsfälle. Ich habe als das mit Kalu, das muss man einfach nochmal erwähnen, ja. Das mit Herrn Herrlich finde ich jetzt, da hat er auch die Konsequenz gezogen, es hat auch eine Wirkung. Das muss man auch nicht so hochhängen, dass man jetzt ihn deswegen ewig verteufelt, finde ich. Das sehe ich ähnlich wie hier in der Runde. Bei Kalu fand ich war richtig, dass Hertha eine klare Kante gezogen hat. Weil das ist einfach eine Verhöhnung der Ganzen. Und das ist auch eine ganz schlechte Signalwirkung für alle anderen gesellschaftlichen Gruppen, die sich an Regeln halten müssen. Und zwar zum Teil auch an sehr strenge und sehr starre, die übrigens für den Beruf hier noch viel einschränkender sind. Man darf nicht vergessen, ich bin jetzt keiner, der da Bashing betreibt, im Gegenteil. Aber die Gehaltsstrukturen verschiedener Leute, die heute in Kurzarbeit sind, sind doch eine andere als vieler Spieler, die halt doch nochmal ganz stabiles Gehalt haben. So. Also ich hatte die Sorge, was passiert vor den Stadien, was passiert auch in mancher Kneipe, auch das darf man nicht vergessen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also viele Fans, wo sie woanders getroffen haben, es haben sich eigentlich alle ganz gut dran gehalten. Insofern kann das auch ein Muster vielleicht sein für andere Formen der Normalität in Deutschland. Wenn es der Fußball schafft, der hat eine Vorbildfunktion. Was ich übrigens auch noch ganz interessant fand wieder, man sieht doch, wie lautstark es trotzdem auf dem Platz zugeht. Man sieht das auch, dass Fußball kein Spiel des Schweigens ist. Das sieht man ja sonst in normalen Stadien weniger. Man kennt es von Amateurspielen.
Was für die Spieler nicht unbedingt von Vorteil sein
muss. Ja, der harte Ruf Hintermann und ähnliches mehr. Ja. Der Standardruf, den man aus jeder Amateurliga kennt. Da fand ich auch mal wieder zu sehen, wie das ist doch ein sehr lautstarker Sport ist und wie das zugeht. Das fand ich auch ganz interessant. Und ich fand es gestern eigentlich, mir hat es gefallen, es zu sehen. Ich habe mal alles angeguckt, was da war. Und es hat meinen Samstag, ehrlich gesagt, eher verschönt und verbessert.
Aber es gibt ja kritische Stimmen, die sagen, dass es Geisterspiele bis Jahresende geben wird. Müssen wir uns darauf einstellen, dass solche Kulissen es bis Jahresende geben wird?
Das ist jetzt die Grundsatzfrage nach Planungssicherheit, die alle stellen. Puh. Wissen Sie, mit Corona kann man keinen Deal machen. Also wenn wir keinen Rückfall haben, wenn wir keine zweite Welle bekommen, dann ist vieles mehr möglich. Wir öffnen jetzt die Grenzen zum Teil wieder, aber nicht unterschätzen, Corona ist nicht im Harz entstanden oder in Bayern oder in Deutschland, sondern ist über alle möglichen Wege zu uns gekommen. Solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir keine echten Medikamente haben, solange bleibt es eine Herausforderung. Wir erleben täglich neue Studien. Gibt es ja immer die Kritik an Medizinern, ja? Warum sagen die jetzt was anderes? Fakt ist, es gibt jeden Tag eine neue Studie, welche Schädigungen existieren können. Es gibt eine neue Studie, was können es für Kinder bedeuten? Dann gibt es welche, unsere Mediziner sagen, auch diejenigen, die vielleicht einen längeren Krankheitsverlauf haben, aber Gott sei Dank nicht sterben, könnten Schäden haben, längerfristig an der Lunge. Weiß man alles nicht so genau. Deswegen, weil das nicht sicher ist, ist es einfach klüger, einfach vernünftiger, Schritt für Schritt vorzugehen. Vielleicht ist im Herbst die Lage anders. Ich hoffe es. Wir tun alle es dafür. Aber aus jetziger Sicht kann Ihnen da keiner eine
Garantie geben. Heißt das teilweise dann Zuschauer wieder zulassen?
Kann heute keiner wirklich sagen. Ich will mir keine Prognosen abgeben.
Aber ein bisschen Hoffnung für den 1. Oktober. Ein bisschen Hoffnung vielleicht geben, dass im 1. Oktober wieder Zuschauer da sind.
Nee, jetzt haben wir den ersten Spieltag gemacht. Den allerersten.
Sie atmen durch, ich merke
das
schon.
Jetzt sollte man jetzt nicht gleich wieder übertreiben. Jetzt spielen wir das mal zu Ende. Dann werden wir sehen, was in anderen Ligen passiert. Testen die genauso. Möglicherweise gibt es Champions League. Irgendwann im Sommer wird es noch zu Ende gespielt. Halten sich die anderen Länder genauso dran an die strengen Testprogramme? Wie wird es sein? Eins nach dem anderen. Schauen Sie, Sie reden jetzt vom Herbst. Dann haben wir 5 Monate. Schauen wir mal, wie wir vor 4, 5 Monaten standen. Also ich kann nur eines sagen, wenn ich das wirklich machen darf.
Bitte.
Ich habe vor 3 Monaten oder 2 Monaten jeden Tag auch gebibbert und gebetet, wie es weitergeht. Da gab es schon Momente, wo eine italienische Situation hätte entstehen können. Du bekommst jeden Morgen die Zahlen, jeden Morgen. Und die Zahlen steigen plötzlich exponentiell an. Und in Krankenhäusern wird es plötzlich voll. Also das ist so eine richtige Situation, die das geben könnte. Deswegen, ich freue mich einfach darüber, dass wir jetzt vielleicht nicht durch sind durch das Ganze, aber doch viel besser dastehen. Und deswegen nicht übertreiben, eins nach dem anderen Schritt für Schritt. Das ist wie im Fußball, ja. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt, und dann kommt man auch weiter.
Also eins muss man ja sagen, das Gesundheitssystem, das funktioniert ja hier in Deutschland. Ne? Und wenn man mal sich austauscht mit anderen Kollegen im Ausland, egal ob mit England telefoniert, durch Spanien oder Italien, Türkei, also da sind die Spieler und Sportler natürlich viel mehr am Zittern und sind natürlich auch viel mehr betroffen. Also von daher, ich glaube, wir sollten jetzt genauso weitermachen, wie wir gerade begonnen haben. Und zum Beispiel ein Thema der Ultras, gerade jetzt beim Revierderby, wo ja auch jeder dachte, naja, wie geht das hinterher aus? Ich habe zufälligerweise Jungs von den Ultras getroffen und da war natürlich ganz klar das Thema, dass es sich keiner vor dem Stadion versammelt und dass die Schalker das genauso auch sehen, dass nicht ansatzweise daran gedacht wird, da noch für Probleme zu sorgen. Das ist vorbildlich und genauso sollten wir, glaube ich, auch weiter voranschreiten.
Haben die Vereine übrigens auch gut gearbeitet. Es zahlt sich, finde ich, auch in Deutschland aus, dass die Vereine selbst sehr viel in die Fanarbeit investieren und Fanbeauftragte haben. Und es gibt zwar trotzdem immer wieder mal negative Fälle, wie wir es ja vor Abbruch der Liga gesehen haben, Bezug auf die Plakate damals, aber trotzdem im Großen und Ganzen hat auch das gut funktioniert, das Miteinander von Fans. Und vor allem, jetzt müssen wir nur gucken, dass es so bleibt, dass man in den nächsten Wochen da nicht unvorsichtig wird. Denn Sie haben an dem Kollegen aus Bremen ja eindeutig gemerkt, da gibt es schon noch einige, die würden gern am liebsten auch einen Abbruch machen. Einige auch ehrlicherweise, die dann hoffen, dann gibt es keine Absteiger mehr. Auch ja, da sage ich Ihnen relativ offen, natürlich braucht es Meister und Absteiger, sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Also eine Liga, die überhaupt keinen Sinn macht, die wollen wir nicht haben.
Ja. Aber ich glaube eben, dass die Vereine eben auch in der Bringschuld sind. Und gerade jetzt in Dortmund, gerade Aki Watzke, der auch einen sehr engen Kontakt halt eben zur Politik hat, der da in der Bringschuld ist. Dann Sebastian Kehl, der bei der DFL auch mit am Start ist, der auch das ganze Konzept auch durchdacht auch hat und auch involviert ist, auch mit den 5 Wechseln und so weiter. Unser Arzt Markus Braun, der auch Tim Meyer hilft, bei diesem Konzept umzusetzen. Also man geht da an diese ganze Geschichte sehr gewissenhaft ran. Und ich glaube, da sind halt eben auch die Vereine wirklich auch in der Bringschuld. Und die werden alles daran setzen, gerade die speziell großen Vereine, dass der Fußball weitergespielt wird. Weil das ist ja das, was Deutschland braucht und damit die Wirtschaft auch wieder belebt wird.
Ich denke, nochmal auf das Positive zurückzukommen. Trotz der herausfordernden Zeit in den letzten 7, 8 Wochen. Was wir aber auch gelernt haben, ist doch, dass man dieser Bevölkerung in Deutschland eine Menge Verantwortung zutrauen kann und wie die Bevölkerung, die Politik, die Gesellschaft mit der ganzen Situation umgegangen ist. Auch jetzt, wie die Vereine, die Fans, alle Beteiligten damit umgehen. Die ganzen Chefkritiker, die in den letzten Wochen durch die Talkshows gezogen sind und alle gesagt haben, das wird nie klappen, die sind auch eines Besseren belehrt worden. Und ich glaube, das kann man auch positiv herausheben, dass man dieser Gesellschaft und gerade in Deutschland hier auch mehr zutrauen kann. Und das finde ich auch klasse, was da die Politik gemacht hat.
Deswegen habe ich so ein Problem mit dem Herrn Meurer. Ich weiß nicht, wer von euch kannte Herrn Meurer vor Corona. Doch ja, einmal noch, der wollte die
Polizeikosten.
Die Clubs mussten die Polizeikosten die Bundesliga tragen. Aber das, was er macht auf diese Art, dieses ständige Dreuen, das wird nie funktionieren. Und dann, das müssen Sie mir bitte erklären, ein Innensenator, also der Herr Herrmann hier, kann also sagen, wenn da 100 Leute kommen, schicke ich keine Polizei hin. Ist das ein Provinzfürst, der entscheiden kann, wie ein Sheriff in Dodge City, wir reiten oder wir reiten nicht? Also das ist absurd. Ich wünsche ihm nur, dass er nicht morgen auf dem Rathausplatz in Bremen rund um den Roland 10.000 Leute hat. Und das sind nicht nur Verschwörungstheoretiker und nicht nur Rechtsradikale, sondern das sind Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe so viel Einschränkungen, ich habe so viel Sorgen um meinen Job und diese Dinge. Ich möchte endlich von euch wieder Freiheit haben. Ihr nehmt mir zu viel und den Leuten musst du immer wieder erklären, wir nehmen euch, weil wir müssen. Aber ab jetzt, glaube ich, sind wir längst in dem Moment, wo man sagen muss, und wir geben euch wieder so viel, wie überhaupt nur möglich ist. Was er macht, ist mit Polemik nicht hinreichend beschrieben.
Sprechen gleich noch mal weiter. Herr Söder, bleibt noch einen Moment. Ja? Wir haben noch 2, 3 wichtige Fragen auf jeden Fall zu klären. Und das Revierderby, da wollen wir uns natürlich auch drum kümmern. Denn endlich wird ja auch wieder Fußball gespielt. Es war leider aus Schalker Sicht eine relativ einseitige Sache. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Keine Angst, wir reden natürlich gleich auch über diesen außergewöhnlichen Spieltag. Die Bayern müssen nachher noch ran, um 18 Uhr. Auch da kriegen wir alle Informationen von Herbert Heiner. Jetzt macht aber erstmal Laura weiter mit Reaktionen.
Genau, wir gucken so ein bisschen auf die Reaktion im Netz. Das sind so ganz gemischte Gefühle bei den Zuschauern. Also hier schreibt zum Beispiel ein User, nach der Hertha-Show gehört das Projekt Fußball sofort beendet. Also denen haben die Bilder anscheinend überhaupt nicht gefallen, die er gesehen hat. Hier heißt es auch, ich glaube, diese Situation gefällt niemandem, nicht den Fans, den Spielern, den Funktionären und allen anderen. Aber es ist nun mal eine Krisensituation, wo das Maximale für den Fußball rausgeholt wird. Und genau dieses gemischte Gefühl sieht man eben auch in diesem Voting. Also viele sagen, ja, das Experiment war ein Erfolg, was man gestern gesehen hat. Darauf kann man aufbauen, weitermachen. Allerdings auch 21% sind eben der Meinung, dass das nicht so ganz der Fall war. Wir haben natürlich auch Sie zu Hause gefragt. Sie durften anrufen und das war Ihre Reaktion darauf.
Das erste Wochenende Bundesliga ohne Fans war ganz okay. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass stärkere Teams schwächer spielen und schwächere Teams besser spielen ohne Fans.
Ich finde es klasse, dass die Bundesliga wieder gespielt hat. Und alle Kritikern ist gestern gezeigt worden, dass es geht.
Das Ergebnis nach dem ersten Spieltag ist lobenswert und auch im Hinblick auf die neue Saison. Es sollte so fortgeführt werden.
Ich vergleiche die Bundesliga ohne Fans wie eine Suppe ohne Salz. Ist langweilig, schmeckt fad, ist nicht schön, aber besser als zu verhungern.
Mir hat das eigentlich sehr gut gefallen. Ich hatte auch den Eindruck, es wird fairer gespielt, weil die Spieler nicht so angeheizt werden.
Jo, mein Eindruck war auch, dass die Schiedsrichter das genossen haben gestern. Ne? Die wurden nicht so angegangen wie früher. Herr Söder, wenn es jetzt noch mal so einen Fall gäbe wie in Dresden, müsste dann wieder die ganze Mannschaft in Quarantäne? Was würden Sie sagen?
Ich befürchte, dass das dann schon so sein muss, ja.
Ich meine, die Frage ist ja, wie viel Raum haben wir im Spielplan? Das ist so.
Ist auch ein riesen Nachteil, Dennis, ne? Oder?
Ja, total ist ein Nachteil. Wenn du jetzt 2 Wochen zu Hause bist und nicht richtig trainieren kannst auf dem Platz. Ich meine, es ist eine komplett andere Belastung, wenn du auf dem Platz stehst und fußballspezifisch arbeitest oder wenn du auf dem Spinningbike bist oder selbst wenn du nur laufen gehen kannst. Zu 100% ist die Mannschaft, die nach der 2-wöchigen Quarantäne dann spielen muss, ein absoluter Nachteil. Und auch ein Stück weit dann eine Art von Wettbewerbsverzerrung, für die ja auch dann nicht wirklich jemand was kann, aber es ist definitiv so.
Söder, wäre das auch in der ersten Liga dann so?
Ja, warum soll es warum ist da andere Regeln geben?
Ich gucke Herrn Heiner gerade so an, wenn Bayern einen Fall hätte, was wir natürlich niemandem wünschen.
Die Basis des gesamten Idee war, wir leisten maximale Sicherheit, um eben solche Fälle zu verhindern. Und wenn sich auch jeder dran hält übrigens, kann es auch kaum entstehen. Also wenn jetzt Infektionen können eigentlich, Sie haben es vorhin ja schon angesprochen, im ersten Teil der Sendung, können ja eigentlich nach den ganzen Vorgaben nicht entstehen. Wenn sie doch kommen, dann ist irgendetwas passiert und hat nicht funktioniert. So. Und dann besteht ja die Gefahr der weiteren Ansteckung in der Mannschaft, mit den Gegenspielern. Ja? Also das heißt, es gibt ein Problem. Damit sind die Vereine, die selbst nicht dafür sorgen können, dass die Sicherheit gewährleistet ist, in der Tat im Nachteil. Da sind sie aber, ehrlich gesagt, auch ein bisschen selbst schuld.
Sie haben eben gesagt, wenn die Liga, oder sie soll natürlich zu Ende gespielt werden, es muss Meister geben, es muss Absteiger geben. Wer wird Meister? Ganz einfache Frage für Sie.
Sorry, jetzt hat Weidenfeller.
Ich wollte die auch noch angucken.
Da ist schon Bayern. Sie müssen auch verstehen, da gibt es ja Leute, die mich immer fragen, warum bist du als Clubfan auch dafür, dass Bayern Meister wird? Als Ministerpräsident muss ich das ja eh, bin es auch gerne. Aber es gibt noch einen anderen Grund, den Sie sicher verstehen. Vize-Rekordmeister derzeit ist der 1. FC Nürnberg immer noch mit 9. Und ihr habt, glaube ich, 8. Also wenn jetzt Dortmund Meister wird, holt ihr den Club auch noch ein. Wir haben irgendwann mal es irgendwo akzeptieren müssen, dass der FC Bayern uns überholt. Aber dieses kleine Mini-Privileg des Vize-Rekordmeisters, das liegt mir noch sehr am Herzen. Deswegen auch der zweite Grund, warum wir für den FC
Bayern... Da sehen Sie auch die Verbundenheit in Bayern. Wir werden natürlich alles tun, dass Dortmund Sie nicht einholt.
Das ist echt lieb von euch. Vielen
Dank. Sehr klar, dass Sie... Ja. Bayern alle zusammenhalten, aber ich bin mal gespannt.
Ja, gestern halt dagegen,
die
komm,
Karten genau. Wieder, liegen ja wieder offen auf dem Tisch.
War sehr stark.
Dortmund
war
sehr stark. Bayern München nachziehen.
Ja.
Und dann
kommt es demnächst
zum Klassiker.
Roman, lass uns das mal anschauen. Es war ein Ausrufezeichen, gerade im Derby. Schalke hatte gar keine Chance.
Auch ohne gelbe Wand und ohne Reus, Witzel, Can und Sancho in der Startelf. Der BVB hat gestern eindrucksvoll seine Titelambitionen unterstrichen und Haaland seinen Status als absoluter Mega-Einkauf. Dortmund, die einzige zu Hause ungeschlagene Bundesligamannschaft, knüpft nach der Zwangspause einfach an ihre Erfolgsserie an. Und auch die Schalker machen so weiter wie vor zwei Monaten. Sie gewinnen nicht, schießen überhaupt keine Tore mehr und haben nach wie vor ein echtes Problem auf der Torhüterposition. Bei Borussia Dortmunds höchstem Derby-Sieg seit über 50 Jahren zeigten sich die Schwarz-Gelben zweikampf- und konterstark, aber vor allem gnadenlos effektiv. Der Sieg im Revierderby hat ja immer besondere Bedeutung, aber diesmal kommt ein wichtiger Aspekt dazu, denn das war eine echte Kampfansage an die Bayern.
War es das, Herr Heiner, für Sie?
Also Dortmund hat gestern ein sehr gutes Spiel gemacht und Dortmund ist ja auch eine hervorragende Mannschaft. Da gibt es ja gar keine Zweifel. Und wir lieben das auch, wenn es einen Zweikampf gibt oder wenn es einen Wettbewerb gibt um die deutsche Meisterschaft.
Wir finden das übrigens auch alle gut. Ja.
Aber also, ich glaube, der FC Bayern hat gerade die letzten 7 Jahre auch bewiesen, dass er sich solchen Herausforderungen stellt und am Ende dann doch als Sieger durchs Ziel geht.
Wobei Schalke natürlich kein Maßstab war gestern. Also das war ja Hasenfußball, den die da gezeigt haben. Die haben in diesem Jahr noch kein einziges Auswärtstor geschossen und haben da nahtlos weitergemacht, wo sie vor der Corona-Krise aufgehört haben. Und wenn ein Trainer öffentlich sagt, dieser Bundesliga-Restart sei sowieso wie ein Trainingsspiel für ihn, dann kann man sich ja schon vorstellen, wie das auf eine Mannschaft dann wirkt. So haben sie nämlich auch gestern gespielt wie einem Trainingsspiel. Also das war ja mit allenfalls mit Begleitschutz bei den Zweikämpfen, was da Schalke gestern geliefert hat.
Die haben gestern auf dem Spielfeld die Abstandsregel eingehalten.
Ja.
Du meinst, sie waren zu diszipliniert.
Zu wörtlich.
Schauen wir mal aufs erste Tor. Das erste übrigens nach der ganzen Zwangspause jetzt. Roman.
Ja, sensationell durchgespielt. Also schon von Piszczek eingeleitet, dann über Brandt. Brandt mit der Hacke auf Hazard. Und Haaland brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Also,
unfassbar, der Junge.
Was er alles trifft, das ist ja eine sensationelle Quote, die er hat und tut dem Spiel einfach nur richtig gut.
Mhm. 2 gegen 4 setzen sie sich auf außen durch, in der Mitte stehen noch 2 Innenverteidiger.
Guck mal, der Ball ist aber auch stark hier.
Der Ball wird problemlos weitergespielt. Das ist unfassbar.
Also ich wollte mal schon fast behaupten, dass es einstudiert ist, aber ich habe mal nachgehakt gestern Abend.
Und
man hat mir wirklich hinterher gesagt, dass die Schalker doch so offen waren. Da war es ganz klar erkenntlich, dass man so spielen kann.
Ich finde, der war schwer zu nehmen, ne?
Der war sehr schwer zu nehmen, aber ich finde, es war einfach nicht gut verteidigt auch. Also das ist halt die Gefahr, wenn du mit einer Fünferkette spielst. Der Außenverteidiger war sehr hoch, hat den anderen Außenspieler gedeckt, dann bist du hinten in der Dreierkette. Und wenn dann die Abstimmung nicht stimmt, und Dortmund ist natürlich in der Lage, mit den Spielern, die super zwischen den Linien spielen können, mit der Weiterleitung, ich glaube, von Brandt war es, dann reißt du so eine Dreierkette, die es dann am Ende noch war, extrem auseinander. Das sieht man hier. Otschipka geht weit raus und dann kommt Nastasic ein Stück zu spät und dann ist es schwierig zu verteidigen. Aber den Ball musst du erstmal so spielen. Erstens, das ist der einzige Raum, wo er hinspielen kann und da spielt er ihn hin und ja, Haaland macht das, was er am besten kann. Ja. Ne?
Und er kann nicht nur Tore schießen, er gibt auch sehr interessante Interviews. Wir hören mal rein.
After the final whistle, you and the whole teammates, you were going to the South Stand, the famous yellow wall, which was empty today, of course. Why did you do that?
Why not?
Is it a kind of message you want to send out?
Yes.
Would you tell us a message?
To my fans.
To our fans. They're everything for you and for Borussia Dortmund.
It is.
Geil.
Mann, die kurzen Worte.
Braucht man nicht übersetzen, Herr Söder.
Nee, finde ich ein gutes Interview. Ein sehr guter Spieler. Habe mich gewundert, warum die Bayern den nicht entdeckt haben. Hätte euch auch gut getan. Dortmund hat in der Hinsicht immer ein sehr gutes Transfer-Feeling, muss man ehrlicherweise sagen.
Wir haben
sagen.
Nach wie vor den Torschützenkönig.
Ja, das Scouting ist sehr gut bei Dortmund.
Aber wir gehen auch frühzeitig an die Spieler ran, siehe Sancho.
Aber heißt ja auch nicht, dass so ein Spieler dann sofort bei Bayern funktioniert hätte. Das ist schon nochmal auch ein bisschen was anderes.
Der hätte gar nicht spielen können, weil der polnische Kamerad da vorne sagt...
So. Sag ich doch, wir haben nach wie vor den Torschützenkönig der Bundesliga, ja, aber, den uns alle beneiden.
Nein. Wo hat denn Lewandowski vorgespielt?
Ja.
Und woher kam Lewandowski?
Roman, super. Nein, nur gestern.
Heißt es ein Hinweis auf die künftige Entwicklung von dem Spieler?
Gestern, wenn du dir das Spiel, wie es dann gelaufen ist und was die Schalker dazu beigetragen haben, ist ja unstrittig. Nur dennoch, vor dem Spiel, wenn du guckst auf die Aufstellung der Dortmunder, kein Schaden, kein Witzel, was für die ganz wichtig war, da eine Stabilität reinzukriegen. Das haben sie mit den zwei Leuten gekriegt. Ja. die können nicht. Reus, über den redet hier, der Kapitän redet kein Mensch. Dann hinten Akanji, der mir gesagt hat, der ist fehleranfällig, der Sagadu, ohne den geht's gar nicht. Also dann spielt Sancho nicht, dann Reina soll spielen, der kann aber dann beim Aufwärmen nicht. Also das ist schon ein Kader, der euch der wohl zu denken geben darf. Ich meine nicht, weil sondern das ist jetzt eine Konkurrenz. Ja. Früher hieß es immer, lass mal den Februar, März kommen, da kommen die Bayern mit ihren Positionen 12, 13, 14, 15 und da haben die anderen null Chancen. Wenn du dir jetzt anguckst, wie dieser Kader aussieht, in der Tiefe, das ist schon...
Da gebe ich Ihnen absolut recht, Herr Reif, aber man muss sehen, dieser Kader ist 4 Punkte hinter Bayern. Ich meine, der ist ja nicht heute entstanden, sondern der spielt die ganze Saison schon und wir sind 4 Punkte vorne.
Aber er ist 4 Punkte deswegen hinter Bayern, weil die so eine, sag mal, wechselhafte Hinrunde hatten, wo wir ja hier gesessen haben und haben umgekehrt den Hasenfußball von Lucien Favre ja kritisiert. In der Winterpause ist irgendetwas passiert. 8 der 9 Spiele in der Rückrunde gewonnen. Also man kann sagen, die haben einen Lauf. Der beste Torschütze ist eben nicht Lewandowski in der Rückrunde, sondern eben Haaland jetzt mit 9 Toren. Ja? Also der Trend ist ja jetzt gerade auf der Seite von Borussia Dortmund.
Naja, der Trend ist jetzt ein Spiel und die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt.
Das kostet uns 3 Euro. Und du hast nicht gemerkt, dass... Herr Heiner hat das Spiel heute Abend schon abgehakt. Er hat gesagt 4 Punkte.
Ja, natürlich hat er das.
Und im Moment ist es nur 1 Punkt.
Naja, ich gehe natürlich davon aus, dass wir heute 3 Punkte holen.
Komm, dann schauen wir noch mal, da ist die Tabelle. Jawohl.
Hey, leg mal die. Ich hole ihm mal das Schwein hier
raus. Früher sagt man, wie heißt es schön, schwarz auf weiß. Wir gucken mal unser 2-0 an, Roman.
Ich bin noch nicht so vertraut mit
den Gegebenheiten. Guerreiro immer, das ist jetzt seine Position, ne? Also hinten links fand ich ihn...
Fühlt sich freier gut, jetzt inzwischen.
Ein bisschen weiter vorne. Ne?
Weiter vorne hat mehr Freiheiten, halt eben kann viel offensiver auch einwirken auf das Spiel. Und wie man hier sieht, hat einen sensationellen linken Fuß.
Aber man muss auch wirklich sagen, Julian Brandt in ich glaube, 2 Toren direkt beteiligt. Also hat ein unglaubliches Timing im Passspiel. Also er wählt hier den perfekten Moment, ihn anzuspielen, sodass der Verteidiger keine Chance hat, mitzukommen. Also er hat für mich auch ein überragendes Spiel gemacht gestern.
Sehe ich genauso.
Marco also, Schubert sieht Mann. Nicht so gut aus, weil er den Ball...
Ja, Schubert ist das Thema halt, er hatte eigentlich schon beim Rausschlagen des Balles so viel Zeit gehabt und hat sich dann so verzettelt. Gut, Haaland hat ihn angelaufen, aber mit seiner fußballerischen Qualität hätte er mit einem Kontakt eigentlich den Ball zum Außenspieler, also zum Außenverteidiger weiterleiten können. Das wäre die erste Option gewesen. Die zweite Option, einfach lang rauszuschlagen.
Wartet er zu lange? Oder was
aus meiner Sicht, oder nimmt er nicht gut an? Aus meiner Sicht hat er keinen Plan gehabt. Normal ist es so, wenn du direkt offensiv denkst, nimmst du den Ball an und hast direkt auch schon als Torwart eigentlich das Auge dafür, wo du ihn hinspielen willst. Aber er hat sich da komplett verzettelt, hat einfach viel zu lange gewartet, bis er dann auch zugelaufen wurde von Haaland. Hier sieht man das.
Er hätte mit links nach außen spielen können, da stand ja ein Schalker. Der hätte ja einfach einen Druckpass machen können.
Einmal zurückspielen, ne, mit dem linken Fuß, aber auch mit der rechten Seite direkt auf die rechte Seite, auf den rechten Verteidiger auch verlagern, wäre nicht ansatzweise ein Problem gewesen. Und selbst wenn du gar keine Variante wählst von diesen 2 Möglichkeiten, dann knall den Ball über die Mittellinie hinaus und nicht dem Dahoud direkt in den Fuß rein.
Eine Frage der Klasse oder der Unsicherheit?
Klasse kann ich schwer einschätzen, weil er so viele Spiele bisher noch nicht gemacht hat. Aber ich glaube, der ist noch jung.
Der ist schwer.
Der steht natürlich auch unter Druck. Gerade Schalke hat im Moment extreme Probleme auf der Torhüterposition. Beide Torhüter sind inzwischen belastet. Ich will mal sagen, vielleicht würde jetzt sogar eine Regelung auch wieder zurückfinden, dass man wieder Nübel vielleicht ins Tor einstellt. Weil du hast jetzt nicht mehr diese Drucksituation mit den Zuschauern, weil... Die Zuschauer haben sich ja gegen Nübel gestellt. Und dann wird es natürlich auch sehr schwierig, wenn ein einzelner Spieler so kritisch rausbeäugt wird. Aber jetzt ohne Zuschauer gibt es vielleicht wieder die Möglichkeit.
Das ist ja die wichtigste Position mit, ne?
Torwart, ich meine, du bist der Einzelkämpfer. Verantwortung, man braucht eine Ruhe, ne? Und man braucht auch das Selbstvertrauen. Und
Roman, aber das kriegst du doch nur, wenn du spielst am Stück. Also für Torhüter, ich habe mir gesagt, fliegen können die alle. Klar. Auf dem Niveau. Fliegen, aber die richtigen Entscheidungen treffen. Er trifft da keine Entscheidung, dann trifft er die falsche. Das lässt sich erklären dadurch, dass es keine Stabilität gibt. Wenn du ihn jetzt wieder rausnimmst, die Schalker können wählen zwischen, zwischen zwei Übeln.
Wir wissen schon, was du meinst.
Ne? Aber wollen wir jetzt mal festhalten, also zwei ganz wichtigen Spielen. In München patzt er und patzt jetzt auch im Revierderby in Dortmund.
Deswegen.
Also es ist schwierig zu sehen. Nochmal, ja. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt den Finger in die Wunde reinlegen möchte. Ein junger Torwart darf Fehler machen und der muss auch Spielpraxis bekommen. Aber ich glaube, Schalke hat sich da bei dem Torwartthema keinen Gefallen getan.
Aber wie siehst du denn das? Also diese Drucksituation, wenn Alex Nübel wieder reinkommt. Also ich kenne ihn persönlich, habe mit ihm noch trainiert. Qualitätsmäßig top, wirklich top. Das ist das, was ich beurteilen kann. Aber jetzt der psychologische Faktor, wenn er jetzt wieder zurückkommt und klar, Zuschauer sind nicht da, aber schon ein hoher Druck und ich weiß nicht, ob er, der ist ja auch nicht gefestigt in der jetzigen Situation.
Beide sind angeschlagen, aber der größte Druck liegt eigentlich auf dem Trainer David Wagner, denn er hat sich ganz klar dazu geäußert, dass Schubert jetzt die Saison zu Ende spielt.
Eigentlich sind die Bayern schuld, Herr Heiner, ne?
Das würde ich nicht so sehen. Am Ende des Tages ist jeder Verein für sein Schicksal selber schuld. Und Schalke hat sich so entschieden. Und dann müssen sie damit umgehen.
Aber jetzt ist immer wieder die Diskussion. Ist es denkbar, dass er dann doch vielleicht ausgeliehen wird?
Das ist ja ein anderes Thema. Wir haben jetzt gerade über die Situation bei Schalke
zu Schalke gesprochen. Zurück, ich könnte ich auch sagen. Erstmal. Ich wollte mal mich langsam rantasten.
Nein, aber wir haben ja gerade über die momentane Situation bei Schalke gesprochen. Das hat nichts damit zu tun, wie Bayern dann hinterher sich verhält. Wir haben den Alexander Nübel geholt, weil er sicherlich einer der talentiertesten Nachwuchstorhüter in Europa ist, nicht nur in Deutschland. Und ich finde, er passt hervorragend zu Bayern. Er wollte unbedingt zu Bayern und wir sind mit ihm und Manuel Neuer natürlich hervorragend besetzt.
Wo kommen Sie denn Zweifel, wenn er solche Fehler macht bei seinem abgebenden Verein?
Ach, ich glaube, was Herr Weidenfeller gesagt hat, man muss auch jungen Torhütern mal zugestehen, dass sie Fehler machen. Entscheidend ist, welches Potenzial sie haben. Und wir gehen natürlich davon aus, dass wir es bei Bayern weiterentwickeln können und ihn so wie auch Manuel Neuer zu einem Weltklasse-Torhüter entwickeln können.
Also, da gab's das Einzige Interessante ist halt eben gerade bei den Bayern jetzt zur kommenden Saison. Ich kenne ja Manuel auch sehr gut. Also freiwillig geht er nicht aus dem Tor raus. Ich bin gespannt, wie da die Konstellation
ist. Wärst du aber auch nicht. Wird. Komm, jetzt bleib.
Stimmt, gebe ich dir recht. So, wer geht schon gerne freiwillig vom Platz?
Und da hast du genau wie jetzt bei Schubert keine Serie von Spielen. Nübel auch. Du hast doch gesehen, der hat Fehler gemacht, nicht auf der Linie, sondern er hat Fehler bei seiner roten Karte. Falsche Entscheidung getroffen. Und diese Fehler machst du nur, wenn du nicht am Stück spielst. Ein Torhüter muss spielen. Deswegen bin ich sehr gespannt, aber das haben Sie recht, ist ein anderes Thema, wie ein junger Torhüter sich dann entwickeln kann, wenn er im Training lernt vom Weltbesten. Das ist,
ich glaube aber schon, dass auch ein Spieler und eine Persönlichkeit sich im Kreise von Weltklasse-Spielern auch trotzdem entwickeln kann und da auch viel mitnehmen kann, was er dann später auch auf dem Platz projizieren kann. Da glaube ich schon dran. Und ja, er hat vielleicht noch ein paar Jahre Zeit, sich auch zu entwickeln. Vielleicht ist es für ihn auch gar nicht schlecht in der jetzigen Situation.
Und ich darf nur, Herr Reif, an die Situation erinnern, als Manuel Neuer lange verletzt war. Sven Ulreich kam von heute auf morgen ins Tor und hat es hervorragend gemacht.
Das meine ich. Man kann sich auch entwickeln.
Wir wissen schon, wie wir die Jungs vorbereiten.
Ja, Sven Ulreich kommt mit anderen Ansprüchen als Alexander Nübel. Sven Ulreich ist der verdiente Meister des Sports bei euch. Den könnt ihr gar nicht genügend würdigen. Weil das ist ein Diener des Clubs, wie es sie selten gibt. Es ist, vor dem habe ich den allerhöchsten Respekt. Ja, Nübel kommt auch, und sagt, man sagt mir, ich sei künftig der Welttorhüter, warum darf ich nicht spielen? Und Manuel Neuer sagt, sorry, das ist eine Thematik,
sind Sie die nicht
so sehr aber das ist halt bei solchen absoluten Supervereinen wie im FC Bayern oder anderen so, entweder schaffst du das oder schaffst du das nicht. Wenn du es schaffst, dann hast du alle Optionen überhaupt. Dann spielst du in einer absoluten Supertruppe, hast Chance auf alle Titel, musst dich aber in dem Kreis bewähren, dem Druck auch standhalten. Das ist das sicherlich was anderes als in einem anderen Verein, wo man mit anderen Möglichkeiten spielen kann. Und deswegen ist ja beim FC Bayern immer so. Entweder starten Spieler nach oben dann durch oder es gelingt eben nicht. Das ist ja bei Dortmund und anderen Vereinen der Klasse ähnlich. Aber wie soll ich das sagen? Ich bin ja nur Fan und kein jetzt vergleichbarer Experte wie Sie. Aber ich habe halt immer so den Eindruck, der eine oder andere Spieler passt auch in eine Mannschaft mehr und der andere nicht. Ja, passt mehr ins System, passt nicht dazu. Versteht er sich mit dem Trainer, wird er gefördert? Ist er ein sehr großer Sensibelchen? Ist er jemand, der da auch mal durchziehen kann, selbstständig? Und am Ende zählt halt im Fußball nur eines dann, ob sich jemand dann eben bewähren kann oder nicht. Und FC Bayern, Dortmund und andere Vereine von der Klasse verzeihen halt wenig Fehler. Und deswegen schaffst du es oder schaffst du es halt einfach nicht. Und da Also das ist ein toller Nachwuchstorer. Der FC Bayern hat ja früher auch, ich kann mich noch mal genau erinnern, als sie damals Raimund Aumann abgelöst haben, gab es ja sehr viel Unverständnis jetzt für die älteren Zuschauer, den jungen Oliver Kahn genommen haben. Ich glaube auch, das ist dann so eine Fähigkeit, die man besitzen muss, zu erkennen, wann ist die Zeit des einen vielleicht vorbei und das Potenzial des anderen da, um dann einen Wechsel zu machen. Das ist bei Torhütern mit Abstand, würde ich immer sagen, die schwerste Entscheidung, weil bei jedem anderen Feldspieler, da hast du mehr Möglichkeiten, da kannst du probieren, da kannst du mal einen kurzen Einsatz machen, ja, da kannst du zum Joker nehmen. Torwart ist nun mal ein bisschen auch die Seele zumindest hinten. Und wenn der Torwart funktioniert, funktioniert der Rest. Wenn der Torwart nicht funktioniert, werden alle nervös und es klappt nicht.
Aber ja, und wir müssen ja auch als Verein mittel- und langfristig planen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Wir haben im Moment nach meinem Dafürhalten den weltbesten Torhüter mit Manuel Neuer. Aber irgendwann wird der auch aufhören zu spielen. Und wir müssen uns früh genug darum kümmern, dass wir eine adäquate Nachfolge kriegen. Und wie gesagt, heute haben wir einen der talentiertesten Torhüter in Europa ablösefrei bekommen. Also ich bin der absoluten Meinung, das war ein Muss, dass wir das gemacht haben.
Also ja, Sie müssen gleich los, wissen wir. Sané, Havertz, am besten beide? Zum FC Bayern oder?
Ach, das soll der FC Bayern sich überlegen, was er da am besten
jetzt
braucht.
Jetzt keine politische Antwort, bitte.
Nee, aber das kann man nicht sagen.
Also, oder keine diplomatische.
Nee, das kann man nicht sagen. Also,
als Fan, ich habe Sie als Fan gefragt.
Also ich fände es gut, wenn weiter junge Spieler kommen, also in diese etablierte Truppe hinein. Das schadet nichts. Das kann man von Dortmund ein bisschen annehmen, aber am Ende entscheidet es der Verein schon selbst, was er macht. Genügend Geld hat er. Ja, genügend Möglichkeiten hat er. Und deswegen müssen sie es einfach richtig entscheiden. Ein neuer Präsident, der ist total alleinverantwortlich, der freut sich auch auf die Entscheidung und wird es schon richtig machen.
Also, auch bei uns gibt es Demokratie im Verein.
Ja, dieses Gerücht gibt es seit vielen Jahren. ist aber immer wieder erlegt worden beim FC Bayern.
So, also, machen sich keine Sorgen, wir werden ihn gleich löchern noch. Und dann natürlich auch Fragen, ist ja ganz klar. Reden aber auch über Borussia Dortmund gleich nochmal weiter. Wie groß sind die Titelchancen? Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön auch.
Ja, alles Gute. Und wir hoffen, dass die Bundesliga nicht abgebrochen wird. Das glaube ich im Sinne. Ne? Also, machen gleich weiter. Eine kurze Pause. Von Ihnen muss ich auch noch wissen, Herr Heiner, wie oft telefonieren Sie eigentlich mit Uli Hoeneß? Das ist die wichtigste Frage, die wir gleich noch
tun. Fragen Sie mich, dann sage ich es Ihnen.
Machen wir gleich. Weiter geht's mit dem Check24 Doppelpass und mit Laura.
Ja, erst einmal muss man definitiv die Fans an diesem Wochenende auch loben. Es gab eben keine Versammlung vorm Stadion, das haben wir eben schon angesprochen. Auch die Kneipen, gerade beim Revierderby hätte man vielleicht auch erwartet, dass sich da viele versammeln in der Stadt. Aber auch da ist es sehr, sehr ruhig gewesen. Also da erstmal ein großes Lob. Es gab allerdings auch Alternativen, muss man sagen. Zum Beispiel in Recklinghausen, da haben sie sich überlegt, ach, wir machen mal ein Public Viewing, wollen natürlich schöne Tore sehen, wie das zum Beispiel von Thorgan Hazard. Allerdings in Recklinghausen hätten sie eher gerne, glaube ich, Schalker-Tore gesehen. Deswegen haben sie gedacht, wir gehen einfach mal ins Autokino. 1,50 Meter war zwischen den Autos ungefähr der Abstand. Also da durfte man auch mal das Fenster runterkurbeln. Und ja, gejubelt wurde allerdings nur bei den Dortmundern und nicht bei den Schalker-Fans. Da hat sich einer mal richtig aufgeregt, dass es eben nicht ganz so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat.
Schöner, toller Nachmittag. Geisterspiele, 0-3 zurück und schließt im Autokino. Boah, ey.
Also ich weiß nicht, ob der heute auch noch sagt, dass der Samstag mit Fußball schöner ist als ein normaler Samstag, aber zumindest hatten sie eine kreative Idee dort.
Kennt einer das Autokino von euch? Dennis, du?
Noch nie gewesen.
Nee?
In jungen Jahren, die Gnade der frühen Geburt, da war das noch.
Roman, du? Nee,
auch nicht. Nee, ich kenn's auch nicht.
Na, gar nicht? Okay, gut. Dann lass uns noch mal auf das 13:0 schauen. Eine schöne Szene, die vorbereitet oder aufgearbeitet. Dennis?
Ja.
Blöder Ballverlust. Wieso stehen die so weit?
Das ist das Typische, so was offen. Man dann sagt, blöder Ballverlust. Ja, irgendwie muss man ja versuchen, sich dann auch da durchzukombinieren. Die Frage ist, warum die Restverteidigung nicht so gut ist. Ich glaube, das ist die Frage, die man eher stellen muss.
Versuch sie mal zu beantworten.
Ja, dafür müsste ich das Bild vielleicht noch mal sehen.
Ja, komm noch mal. Gerne. Wir zeigen es dir dann noch mal. Also hier, gut. Wie du sagst, Ballverlust.
Ja,
kann passieren.
Müsste man eigentlich ein Stück weit zurückgehen, weil ich nicht sehe, wie die hinten stehen. Ich sehe jetzt Sané relativ weit weg.
Du siehst das eigentlich nur
einer. Von Haaland. Das ist halt auch oft die Gefahr, gerade wenn du hinten liegst und mit der sogenannten Fünferkette spielst, dass die beiden Außen natürlich extrem hoch sind. Und wenn du dann mit den drei hinten keine gute Restverteidigung hast, dann läufst du schnell in Konter, was natürlich ja, unter normalen Bedingungen nicht passieren darf.
Aber das ist ja das, was ich nicht verstehe. Kann es sein, dass man auswärts in einen Konter reinläuft? Also naja, Schalke ist vorne, ohne gefährlich zu sein.
Steht 2-0, darf man nicht vergessen.
Trotzdem, aber du bist ja noch nicht mal gefährlich. Dann muss es wirklich anders aufziehen. Und dann und Dortmund, als jetzt Tabellenzweiter, hat schon 16 Kontertore die Saison geschossen. Das scheint ja nur ein Prinzip zu sein. Du weißt, wie die vorgehen und wie sie die Mannschaften auseinandernehmen. Und die haben einfach kein Rezept gefunden. Sie haben gegen alle großen Packungen gekriegt, die Schalker.
Die waren doch in allem langsamer und zu spät. Also Sané, wenn du dann den Zweikampf dann machst, dann musst du ihn aber auch gewinnen. Und notfalls mit einem Foul, der Ball jedenfalls kann nicht durchgehen. Wenn das passiert, ist natürlich völlig alles offen. Dann vorne, als der Caligiuri den Ball verliert, stehen die ja eher um ihn rum und gucken sich das, die eigenen Leute, eher interessiert oder mäßig amüsiert an. Das kannst du.
Aber ich glaube,
da waren sie längst durch, glaube ich, mit dem Spiel. Ich glaube,
glaubst auch, du das schon, ja?
Ich glaube, dass Corona, diese Sondersituation, dass das bei Schalke irgendwann, als die Dortmunder immer besser wurden, dass das dazukommt. Das ist Küchenpsychologie, aber ich glaube, dass dann eine Mannschaft kollektiv irgendwie sagt, also das ist hier, das hat eh keinen Zweck.
Ich glaube, man muss ehrlich sagen, auch wenn mir das wehtut mit meinem Schalker Herz, aber das war einfach ein Qualitätsunterschied. Man hat von Anfang an gesehen, dass Dortmund präsenter war, spielerisch viel intelligenter. Schalke hat ganz wenig für Entlastung gesorgt, in der Offensive sehr harmlos. Und unterm Strich muss man sagen, es war mehr als verdient und es war am Ende auch ein Qualitätsunterschied.
Und Roman? Ich war eigentlich verwundert, weil normalerweise Dave Wagner ist ja dafür bekannt, dass er seine Mannschaft richtig pusht. Also das heißt, hoch anlaufen lässt und aggressiv auch in der Defensive steht. Und auch mit einer gewissen Zuteilung auch mannorientiert, weil er ja auch ein Zögling von Klopp ist. Aber da passt er eben gar nichts. Die Räume waren einfach viel zu groß. Und dafür ist Dortmund einfach viel zu stark, auch spielerisch gesehen, eben diese Kontermöglichkeiten dann auch anzunehmen.
Ja, nicht nur das, auch die Laufleistung war die geringste vom gesamten Spieltag. Die 5 Auswechslungen, erste Mannschaft, wie das gemacht hat, haben ja gar nicht ausgereicht. Man hätte ja noch mehr auswechseln können da. Wenn gar nicht die Bereitschaft da ist, doch diese Laufwege mitzugehen in einem
Derby. Es gab auch ganz wenige Fouls. Das heißt natürlich auch, dass die Zweikämpfe auf Schalker Seite.
Deswegen nur ein kleiner Widerspruch. Also Qualität, finde ich, fußballerische Qualität, da brauchst du nicht streiten. Wenn du guckst, wenn du die Karte anguckst, und, das ja. Aber wenn du schon keine, wenn du weißt, du bist spielerisch, hast du nicht die Qualität des Gegners. Was kannst du nur machen? Du musst aber wenigstens versuchen, diese spielerische Qualität des Gegners zu unterbinden, irgendwie einzudämmen. Das kannst du nur über Zweikämpfe, über Einsatz. Und da, glaube ich, ist ihnen dieses leere Stadion, hat ihnen zusätzlich Probleme bereitet. Da war nichts. Und das ist, an diesem Spiel werden sie, wenn sie länger knabbern.
Roman, haltbar?
Er sieht nicht
gut
aus.
Fragen, du bist doch,
er sieht nicht gut aus, will nicht wieder jetzt auf Schubert rumhacken, aber sieht er unglücklich dabei aus. Man muss aber dazu sagen, dass Hazard den Ball abrutschen lässt über den Spann und dann wird es ein bisschen schwieriger für den Torwart, aber aus meiner Sicht ist er haltbar.
Er kann ihn halten, sagen wir so. Wollen wir uns so festlegen, wir sehen es nochmal.
Also hier sieht man auch wieder Brandt, wie lange er abwartet und dann den Ball wirklich sehr punktgenau auch rüber spielt und Hazard natürlich dann die Situation nutzt und direkt drauf abzieht. Trifft ihn sehr gut, aber rutscht ein bisschen am Spann ab. Aber Schubert normal mit der Qualität eines Passierers
musst du ihn einfach. Sané darf in den Zweikampf nicht gehen, der muss zurück.
Zurück.
Macht ihr beiden alleine gerade ein bisschen hier oder was? Was denn? Ja, bitte.
Ja, zu einfach.
Alles zu einfach. Ja. Ne? Können wir uns auf, gucken wir aufs 4-0 noch? Dennis?
Ungern.
Ja, deswegen habe ich dich ja gefragt. Ne? Auch hier geht es relativ einfach, ne? Kann man so sagen. Also hier wieder Brand.
Wieder Brand. Also ein unglaubliches Spiel gemacht.
Sie haben auch viel Platz. Sie haben auch viel Platz, guck mal, oder?
Ja.
Guerrero, Orlan.
Viel agiler, ne? Spielfreudiger. Ne?
Aber bei aller Liebe, da muss man auch sagen, das ist einfach geil gespielt. Also ja, es ist schlecht verteidigt, können wir alles drüber reden, aber das ist einfach geil gespielt, muss man ehrlich sagen. Super durchgesteckt. Respekt, Guerrero.
Aber Schalke nicht in Unterzahl diesmal. Super Laufweg.
Versucht noch hier auf Abseits zu spielen, ja, kommt zu spät.
Ja, Schalke waren sich auch gar nicht einig. Ne? Also in der Abwehrkette und so weiter. Der eine will auf Abseits spielen, dann viel zu spät. Also da musst du schon auch einen klaren Plan haben. Dafür sind die einfach, die Schwarz-Gelben, viel zu stark gestern gewesen. Allgemein spielerisch einfach viel zu flexibel. Und hieran sieht man ja, wie agil auch gerade Rafa da sich bewegt. Und dass er auch technisch die Möglichkeiten hat, dann den mit dem Außenriss dann reinzuschnippen. Also sensationell.
Was ich mich frage, ist dadurch, dass Axel Witzel fehlt, ob das Julian Brandt gut getan hat, weil er viel mehr Ballaktionen bekommen hat, damit viel mehr der Spielgestalter sein könnte, als das in den Situationen ist, wo Witzel
aber all die Leichtfüßler durften doch gestern leichtfüßig Fußball spielen. Also du sagst, natürlich ist das für Brandt gut. Nur ich bringe dir die nächsten fünf Spiele, wo dir Witzel und Can, wo du sagst, wie soll man das hinten? Dahoud als Bollwerk ist bisher noch nicht so in Erscheinung getreten, sondern das sind die Champagner-Fußballer. Und gestern durften die sich ungestört austoben. Und das, was vor dem Spiel als Problem hätte sich darstellen können, hat sich ihm nichts aufgelöst. Insofern, das muss den Schalkern ja doppelt wehtun. Also wenn du die Analyse dieses Spiels ist verheerend sportlich.
Auch eine Spielfreude zu erkennen, das war ja unglaublich gewesen. Ne? Und ich glaube eben, dass gerade jetzt in dieser bestimmten und schwierigen Situation eben sich auch andere Leistungsträger herauskristallisieren und vielleicht auch Spieler, auch die vorher nicht ganz so im Fokus waren wie ein Mo Dahoud, dass der vielleicht dadurch, dass es Stadion leer ist, noch anders da auch performen kann wie zuvor, weil er vielleicht vorher ein bisschen das Druckgefühl hatte mit den Menschen, mit den Fans, nicht ganz so angesehen, nicht so angenommen. Und jetzt hat er einfach viel mehr Freude am Spiel und kann dies auch viel besser auf dem Platz umsetzen.
Ja. Mhm. Wird der BVB Meister?
Er hat auf jeden Fall die Möglichkeiten dazu.
Mhm. Ist das Knackspiel gegen euch?
Sicherlich wird in 10 Tagen das ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Ich glaube nicht, dass dann schon alles entschieden ist. Wir haben ja noch 9 Spieltage, also ihr noch 8, wir noch 9. Ja, genau. Und wir werden natürlich alles tun, um unseren Vorsprung ins Ziel zu bringen.
Mhm. Herr Heiner, was ist heute für ein Tag? Sonntag.
Heute ist Sonntag, ja.
Genau, 6 Monate und ein Tag sind Sie jetzt Präsident und Aufsichtsratschef des FC Bayern. Mhm. Sie sind der Wunschkandidat Ihres Vorgängers Uli Hoeneß, große Fußstapfen, in die Herbert Heiner treten musste. Und jetzt ist Zeit für eine Zwischenbilanz.
Als die Zeit von Uli Hoeneß zu Ende ging, war die Zeit von Herbert Heiner gekommen und seine Eignung blitzschnell festgestellt.
Er hat viel Ahnung von der Wirtschaft. Er hat 14 Jahre ein Weltunternehmen wie Adidas geführt und hat bewiesen, dass er das kann.
Herbert Heiner hätte auch DFB-Präsident werden können. In die Schuhe von Reinhard Grindel hätte er leicht gepasst. Doch der Topmanager war emotional vorbelastet.
Ich liebe diesen Verein.
Und das trotz ungünstiger Familienverhältnisse.
Mein jüngerer Bruder, der war viele Jahre Profi bei 1860 in der ersten und der zweiten Liga.
Vergeben und vergessen. Der Nachfolger von Uli Hoeneß setzt die Arbeit des großen Vorsitzenden unaufgeregt fort und hat Glück, dass Bayern nach schwachem Herbst sportlich wieder Fahrt aufnimmt. Flicks Erfolg macht auch Heiners Einstieg erfolgreich. Außerdem macht die neue Führung fleißig Hausaufgaben. Vertragsverlängerungen mit Trainer, Müller und Davis und die Abschlüsse mit Thiago, Alaba und Neuer sollen auch so gut wie in trockenen Tüchern sein. Alles Paletti also, nach 6 Monaten Amtszeit im Schatten von Uli Hoeneß. Apropos, uns beim Doppelpass ruft er ja manchmal an, allerdings nur, wenn ihm etwas richtig gegen den Strich geht und wenn er uns maßregeln will.
Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint.
Wie oft ruft Uli Hoeneß eigentlich bei Ihnen an, Herr Heiner?
Ja, wir sind in ständigem Austausch. Ich bin natürlich froh, dass Uli Hoeneß nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir haben uns gerade letzte Woche 2-mal gesehen. Wir sehen uns diese Woche wieder. Also wir leiden beide nicht an Kommunikationsmöglichkeiten und an Kontaktfreudigkeit. Und
es geht dann um die Zukunft des FC Bayern, oder?
Wir sprechen immer viel über den FC Bayern. Es gibt aber ja auch noch das eine oder andere Thema, über das wir sprechen. Aber prinzipiell geht es schon um den FC Bayern, das ist klar.
Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?
Ich glaube, dass ich sehr zielorientiert bin, unaufgeregt, nicht in die Öffentlichkeit drängend. Aber wenn ich was im Auge habe, dann versuche ich das auch hartnäckig zu verfolgen und auch zu erreichen.
Was hat sich denn verändert in der Zeit, seitdem Sie jetzt da sind?
Bei mir oder beim FC Bayern?
Sowohl als auch.
Ich verbringe viel mehr Zeit in München, als ich das gemacht habe. Ich denke, die wichtigste Aufgabe beim FC Bayern in den nächsten 2-3 Jahren ist, diesen Übergang von zwei so bestimmenden Persönlichkeiten wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, das waren die den Verein ja die letzten 20 Jahre zu dem geformt haben, was er heute ist. Einer der weltbesten Fußballclubs, der größte Fußballverein. Und diesen Übergang zu schaffen, das ist ja nicht ganz einfach. Man sieht ja an vielen Wirtschaftsunternehmen, dass es auch oftmals richtig in die Hose gehen kann. Und wir haben jetzt den ersten Schritt getan mit Uli Hoeneß, der aufgehört hat und sich nicht zur Wiederwahl gestellt hat. Und in 1,5 Jahren hört Karl-Heinz Rummenigge auf. Und diesen Übergang zu managen, das ist nicht ganz einfach. Die Ansprüche sind hoch. Aber alles, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir ganz gut. Und ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin.
Wie läuft also die Einarbeitung von Oliver Kahn?
Ja, also Sie haben ja den Oliver auch schon des Öfteren gesprochen. Ich finde, Oliver ist ein
Ich habe den früher mal hinter mir gehabt. Das
ist ja, auch Oliver ist ein
besonderes Gefühl.
Es ist gut, so einen Rückhalt zu haben. Ja. Oliver ist ein unheimlich interessierter Mann, der mit viel Akribie, mit viel Energie an seine neue Aufgabe rangeht, der jetzt durch diese Herausforderung, natürlich durch die Corona-Krise, noch schneller in viele Belange des Unternehmens eingearbeitet wird und Einsicht bekommt. Ich glaube, das tut ihm gut. Er hat viele Gespräche jetzt, gerade bei den Vertragsverlängerungen, zusammen mit Hasan Salihamidžić geführt. Sie haben es gerade.
Ist er immer dabei schon? Ja?
Oliver ist immer mit dabei, weil er natürlich auch aus der Sicht des Spielers nochmal Ratschläge geben kann. Und er und Hasan harmonieren unheimlich gut. Und wie wir ja gerade gesehen haben, konnten wir mit Flick, mit Thomas Müller, mit Alfonso Davies die ersten Spieler verpflichten, respektive die Verträge verlängern. Und jetzt arbeiten sie an den weiteren Vertragsverlängerungen mit den bestehenden Spielern, die wir gerne auch weiter beim FC Bayern München sehen wollen. Und da wünsche ich Ihnen viel Glück dazu.
Darf es Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und Uli Hoeneß geben?
Die gab es auch vorher schon, aber A, haben wir die hinter den Kulissen ausgetragen und B, ich bin der absoluten Überzeugung, dass unterschiedliche Meinungen auch ausgesprochen werden müssen. Die müssen auch auf den Tisch gelegt werden und am Ende des Tages sollen die besten Fakten und Argumente gewinnen. Aber ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat es mal gesagt, wenn zwei immer derselben Meinung sind, dann ist einer zu viel. Insofern, ja, wir haben schon auch unser Reibungspotenzial.
Aber es war in der Regel so bei Uli Hoeneß, dass er dann anruft, furchtbar schreien kann und nach einer Viertelstunde ist es wieder gut, als sei nichts gewesen. Hat er Sie auch schon mal angeschrien?
Also wir haben, wie gesagt, auch schon unsere Meinungsverschiedenheiten gehabt, die aber am Ende des Tages immer zum Besten des Vereins entschieden wurden. Und gehen Sie mal davon aus, ich kenne den Uli Hoeneß jetzt mehr als 20 Jahre, habe viele Verträge mit ihm verhandelt, bin seit 18 Jahren stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, wo er als Manager dabei war, dann als Präsident. Wir können uns sehr gut einschätzen, wir haben ein hohes Grundvertrauen zueinander, haben dieselbe Leidenschaft, auch ein bisschen denselben Werdegang. Da ist viel Verbindendes da.
Aber das kann ich dir auch ein paar Geschichten erzählen. Könnte ich dir zu diesem Thema.
Mach mal.
Machen wir gleich. Heiner, Sie haben auch gesagt, mindestens ein Topstar soll jedes Jahr zum FC Bayern kommen. Wer das ist, nach nur einem Spot werden Sie diese Frage beantworten. Da haben wir es nochmal schriftlich, Ihr Zitat. Ich muss mal gerade wieder mich umdrehen. Zudem werden wir versuchen, Jahr für Jahr einen internationalen Topstar zu holen. Sie haben natürlich gesagt, versuchen, muss man an der Stelle schon mal sagen. Aber dann auch, das werden wir auch schaffen. Wer soll es denn sein für die neue Saison?
Na gut, der FC Bayern hat immer den Anspruch, eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Platz zu schicken, die auch in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. Und da muss es eine Mischung sein aus der einen Seite dem eigenen Nachwuchs, den wir ja seit 3 Jahren durch eine neue Konzeption im Nachwuchsbereich sehr, sehr stark fördern und natürlich auch Spielern, die den Unterschied machen können. Und das war auch das Erfolgsrezept des FC Bayern München in der Vergangenheit, dass er immer wieder auch internationale Topstars geholt hat und da muss man mal gucken, wer ist verfügbar, was brauchen wir für die Mannschaft. Und dann wird es die sportliche Leitung sicherlich entsprechend einstielen.
Okay, das ist noch ein bisschen schwammig. Leroy Sané, du hast mit ihm 2 Jahre, glaube ich, auf Schalke zusammengespielt, richtig?
Ja.
Kennst ihn sehr, sehr gut?
Ja.
Ist er der Topstar, den wir suchen gerade?
Ist das dein jüngerer Bruder? Heute kannst du sagen.
Naja, Leroy, qualitativ brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich bin immer ein Freund davon, auch für Spektakel. Fußball ist auch eine Art von Entertainment und deshalb würde so ein Typ, glaube ich, der Liga sehr, sehr gut tun. Ich bin auch vielleicht ein bisschen froh für ihn, weil ich ihn kenne. Er wirkt ja nach außen vielleicht so ein bisschen, manche, die ihn nicht kennen, sagen vielleicht, er hat eine gewisse Arroganz. Und ich habe ihn aber trotzdem als sensiblen Menschen kennengelernt. Und vielleicht ist es für ihn gut, dass nicht mehr die Riesensummen im Spiel sind, die vor zwei Jahren so im Thema waren. Weil ich glaube schon, dass diesen Rucksack, den er dann hätte mitgebracht, für ihn vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen wäre. Aber klar, sportlich wäre es super, wenn er in die Bundesliga kommen würde.
Also es gab mal 120 Millionen, wurde zumindest mal gesagt, Herr Heiner. Jetzt wollt ihr nur noch 40 zahlen. Ab 25 Millionen entscheiden Sie ja nur Sie, habe ich gehört. Wie sieht es also aus?
Zunächst mal wird da natürlich viel spekuliert. Zum Zweiten ist es so, ab 25 Millionen muss der Aufsichtsrat zustimmen
bei
Spielertransfers. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, unsere sportliche Leitung kümmert sich jetzt erstmal darum, dass wir die Spieler, die wir haben und die wir auch gerne weiter beschäftigen wollen beim FC Bayern, dass wir die verlängern. Und dann werden sie sich sicherlich auch über Zu- oder Abgänge Gedanken machen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass es unser Bestreben ist, eine starke Mannschaft auch in der Zukunft zu haben.
Zieht die Firewall hoch. Also jetzt die sportliche Leitung.
Aber ich
frage mich, sich völlig raus.
Ja, ich bin ja nicht dafür verantwortlich, welche Spieler wir holen und wir nicht. Ich würde mir auch nicht die Expertise zutrauen, den einzelnen Spieler zu beurteilen.
Das ist das Totschlagargument.
Dafür haben wir erfahrene und Experten im Team mit Karl-Heinz Rummenigge, mit Hasan Salihamidzic, mit Oliver Kahn, alles frühere Profispieler. Also jeder soll das tun, was er am besten kann.
Aber ich glaube, wenn man so eine Denkweise hat, kann man doch dem FC Bayern nur einen riesen Kompliment machen. Also wenn man so aufgestellt ist und jeder weiß, welche Expertise sie hat und dann auch sagt, okay, das ist mein Aufgabenbereich. Ich glaube, dass da ganz viele andere Vereine dran scheitern, dass bestimmte Positionen ihre Kompetenz irgendwie verlassen. Und deshalb kann man, soweit ich das natürlich beurteilen kann und darf, dem FC Bayern nur
aber ein großes Kompliment machen. Ich möchte Herrn Heinern jetzt nicht so schnell aus der Situation rauslassen. Ja. Ja, er hat das Zitat gemacht, das ist sein Zitat. Ich habe mich gefragt bei dem Zitat, wann für Sie ein Spieler ein internationaler Topstar ist. Ist Leroy Sané überhaupt schon ein internationaler Topstar? Er hat noch keine große Weltmeisterschaft spielen können, hat noch nicht einen richtig großen Titel gewonnen. Würde das schon für Sie ein internationaler Topstar sein? Oder wo beginnt er per Definition bei Ihnen?
Also ich habe ja auch nicht über einen einzelnen Spieler gesprochen, sondern das generell gefasst. Ja. Fairerweise muss man dazu sagen, das war auch die Antwort, nachdem Hasan Salihamidzic das zuvor in einem Interview gesagt hat und dem habe ich beigepflichtet, weil das auch unser Anspruch ist. Es gibt ja keine festen Parameter, wann ist ein internationaler Topstar und wann nicht. Aber es gibt eben etliche Spieler, sowohl in der Bundesliga wie auch international, die den Unterschied machen können. Das sind nicht so viele, aber es gibt die. Und der FC Bayern München ist bemüht, solche Spieler in den Club zu holen, damit wir eben die Ziele, die wir haben, auch erreichen können.
Und dann also ist Bayern hat ja eigentlich den Anspruch, möglichst viele deutsche Nationalspieler auch auf dem Feld zu haben. Und von daher, glaube ich, würde es ganz gut passen. Und das ist auch mein Informationsstand, dass eigentlich Sané eigentlich schon so gut wie sicher ist in Bayern.
Woher weißt du das denn?
Ein paar Quellen hat man ja auch als ehemaliger Spieler. Und wenn es so ist, kann man natürlich in Bayern gratulieren, das, was ja auch Dennis sagt. Aber da gibt es ja vielleicht noch den anderen Spieler, der vielleicht auch noch in der Pipeline ist.
Ja, und dann ist ja auch ein Kader, besteht ja nicht nur aus, jetzt machen wir mal einen Topstar dazu, sondern ich glaube, das ein Einzelsportart ist es immer noch nicht. Also wenn du dich fragst, wo ist der Bedarf bei Bayern? Rechts in der Verteidigung, ein Rechtsverteidiger wäre nicht so schlecht, glaube ich. Dest von Ajax ist im Gespräch. Innenverteidigung, Boateng wird man sehen müssen, der hat sich prima nochmal gefangen. Dennoch glaube ich, dass es für ihn auch gut wäre, irgendwo nochmal anders, ein paar Jahre entspannter zu spielen, als unter der Situation, wie sie mit den Ansprüchen der Bayern ist. Also Upamecano ist sicher kein Geheimnis von RB Leipzig. Und das nächste, Havertz. Havertz ist ja, den haben auch schon andere ganz gut gefunden, glaube ich, europaweit.
Spanien wird ganz hoch gehandelt.
Ja, aber nur so eine Situation, Thema. Corona ist eine große Herausforderung. Corona ist allerdings auch, das behaupte ich mal, eine große Chance für den FC Bayern. Denn so wie der FC Bayern dasteht heute mit, was das Eigenkapital angeht, die Möglichkeiten zu handeln, da fragen Sie mal in Barcelona nach oder bei Manchester City, wenn die raus sind aus der Champions League, wie die Konkurrenz im Moment ist nicht so aufgestellt oder nicht alle zumindest wie der FC Bayern.
Also du sagst, spricht vieles für die Bayern, ne? Oder sehr ist es eine große Chance?
Enorm.
Sprechen wir gleich Die Antworten kommen natürlich dann von Herrn Heiner. Und Sie haben eben auch gesagt, mit den Spielern, die schon da sind, da wollen Sie auch verlängern, haben Sie auch bei Manuel Neuer gesagt, da sind Sie schon relativ weit. Woran hakt es denn noch? Auch das werden wir von Ihnen gleich wissen.
Stärke, Hassan und selber.
Marcel, wir sind wieder da, ne? Ist das okay für dich?
Was?
Wir sind wieder auf Sendung, ist das okay?
Ach, wir sind auf Sendung.
Ja, sehr gut. Würde ich nochmal sagen. Ne?
Warum nicht?
So, Heiner, wir waren zuletzt bei den drei Alten in Anführungsstrichen. Manuel Neuer, was macht Sie so optimistisch? Dass er also, 3, 4, 5 Jahre noch bleibt?
Ich glaube, alle Spieler schätzen es, beim FC Bayern München zu spielen. Die wollen alle Titel gewinnen, die wollen in der Klasse Mannschaft spielen, genauso der Manuel Neuer. Und deswegen bemühen wir uns auch um sie. Es ist ja Manuel Neuer, David Alaba, Thiago, die alle zu Verträgen anstehen. Das ist aber nicht nur allein in unserem Machtgefüge, sondern die Spieler müssen ja auch zustimmen. Manche machen Sinn, sich ja auch Gedanken über ihr Karriereende und. Wo sie nochmal spielen wollen, wollen sie nochmal woanders hingehen. Das ist auch jedem sein gutes Recht. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Vielleicht darf ich noch einen Satz zu Ihnen sagen, Herr Reif, als Sie vorher aufgezählt haben, wenn der FC Bayern noch alles kaufen könnte und wen man noch gebrauchen könnte. Das sind alles gute Spieler, die Sie aufgezählt haben, keine Frage. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass wir einen hervorragenden Kader haben, der dann punktuell natürlich bestückt werden muss, wenn es Abgänge gibt oder neue Erfordernisse. Aber prinzipiell, das möchte ich mal sagen, haben wir schon einen Kader, der sehr, sehr gut
ist. Dann kreisen wir das noch mal ein bisschen ein. Welche Position ist denn die wichtigste, die zu besetzen ist für die neue Saison?
Bei uns sind alle Positionen wichtig. Wir brauchen 11 hervorragende Spieler und wir werden gucken, dass wir
die hatten ihn fast. Aber gerade wieder, er war nah dran, sich aber richtig sportlich zu äußern.
Ja.
Jetzt, nee.
Aber halten Sie zu lange an Stammspielern fest? Ribéry, Robben ist meiner Meinung, hat meine Idee zu lange festgehalten, den Verjüngungsprozess zu spät eingeleitet. Lewandowski haben sie eben über den grünen Klee gelobt. Aber wenn der ausfällt, wo Zirkzee wird nicht reichen, um diese Position in der Sturmmitte zu ersetzen. Sie müssen doch da mal jemanden ranziehen, der jederzeit diese Position, wenn sie vakant wird, ersetzen kann, gleichwertig.
Also bei aller Liebe, Herr Gottschalk, das hört sich an, wie wenn wir gerade gegen den Abstieg spielen würden. Wir sind jetzt 7-mal hintereinander
Deutscher Meister. Aber Sie müssen ja über den Tag hinaus doch mal planen.
Dann, ja, das machen wir ja. Ja. Das machen wir ja. Darum sind wir ja 7-mal Deutscher Meister einander geworden. Deswegen holen wir Leute wie Alexander Nübel und Alfonso Davies. Wir haben jetzt 4 junge Spieler aus dem eigenen Kader, die seit 6 Monaten mit den Profis mittrainieren. Und das haben wir uns ja vor Jahren ganz klar auf die Zielfahne gesteckt, dass wir auf der einen Seite natürlich top etablierte Spieler holen wollen, aber wir wollen auch wieder mehr aus dem eigenen Nachwuchs nachbringen.
Aber Heiner, das war in der Vergangenheit nicht immer so, da sind wir uns einig. Ne?
Absolut, wenn man zurückguckt, ich glaube, Thomas Müller, David Alaba war der Letzte. Die sind 8 Jahre her und es ist uns nicht mehr geglückt in den letzten Jahren. Aber wir haben deswegen eben vor 3 Jahren gesagt, wir haben uns hingesetzt, im Aufsichtsrat zusammen mit dem Vorstand entschieden, eine neue Struktur im Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben den Campus gebaut, um die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen. Und die ersten Erfolge sieht man jetzt. Und ich finde das auch klasse. Das ist auch ein Weg, ich sage mal, um diesen Transferwahnsinn, den wir noch vor Corona hatten, ein Stück aus dem Wege zu gehen.
Aber da muss man auch mal spielen, ne? Man muss die jungen Spieler auch mal spielen lassen.
Das ist die Krux bei einem Verein wie bei
einem. Wie kriegen Sie das hin?
Mit den 10, die du hast, sagt das dem Hansi Flick. Der Hansi Flick sagt, ich lasse nur 18-Jährige spielen. Aber dann müssen wir mal 2 Jährchen ein bisschen langsam machen mit Meisterschaft und Champions League.
Das ist die feine Balance, die man beim FC Bayern finden muss. Auf der einen Seite zwischen dem Anspruch, den man hat, und auf der anderen Seite eben auch junge Spieler nachzuziehen. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Ich finde, der Hansi Flick macht das hervorragend, indem er eben diese jungen Spieler mittrainieren lässt mit den Profis. Zirkzee haben wir gesehen, der wurde etliche Male eingesetzt. Alfonso Davies, der sich hervorragend entwickelt hat. Aber da gibt es natürlich keine Standardformel dafür. Aber insgesamt bin ich unheimlich zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt hat.
Dennis, welche Position siehst du als vakant an?
Beim FC Bayern? Auch schwer zu sagen, weil ich da gar nicht so im Detail drin stecke. Aber ja.
Wir können ja mal vorne anfangen. Wenn Robert Lewandowski war ja jetzt mal verletzt, ne? Was man keinem wünscht, was ja eigentlich nie vorgekommen ist.
Das hat Gnabry doch ganz ordentlich gemacht. Insofern, das ist auch eine Option. Das ist immer, wenn du dachtest, da
habt ihr... Kann man es aber richtig beurteilen? Aufgrund der Pause jetzt, weißt du, was ich meine?
Wir haben oft genug in der Runde gesessen, da sagt Lewandowski, die Bayern sind verrückt, so auf einen Spieler zu setzen. Und er will ja auch immer spielen, wo soll sich einer hinter ihm entwickelt. Also genau. Timo Werner wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Aber du bist hinter Lewandowski, so wie hinter Neuer, bist du bestenfalls eine Nummer zwei. Deswegen, Gnabry hat ganz gut funktioniert. Zeke, wenn das geht, Van Aap soll sich langsam entwickeln in der zweiten Mannschaft, höre ich. Also insofern, ja.
Absolut richtig. Und man,
einen, der genauso gut ist wie Lewandowski, heute holen und dann was? Dann hast du, explodiert dir der ganze Laden. Das ist schwer.
Aber die Position ist gerade mit den Ansprüchen schon eine, denke ich, wo man zumindest mittelfristig drüber nachdenken muss, dass man Ersatz bekommt, definitiv.
Okay. Ja, das ist sicherlich richtig, aber was Sie sagen, Herr Reif, ist ja absolut richtig. Wenn du einen Klasse-Stürmer holen willst, der wird sich nicht hinter Robert Lewandowski auf die Bank setzen. Robert Lewandowski ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig, der beste Stürmer in Europa. Und wir haben Alternativen, wenn er wirklich mal ausfällt. Serge Gnabry hat in der Nationalmannschaft schon auf der Mittelstürmerposition gespielt. Zirkzee ist ein Junge, den man einsetzen kann. Man kann auch den Thomas Müller mal vorne reinstellen. Das ist immer nur für den Fall der Fälle. Lewandowski ist nun mal selten verletzt, Gott sei Dank, und deswegen spielt er auch meistens.
National wird das funktionieren. Ja, die Frage ist halt immer, wie funktioniert das wirklich in der absoluten Topspitze, wo der FC Bayern sich ja auch bewegen will. Wie kompensiert man das dann? Das ist halt die Schwierigkeit am Ende.
Ja, das ist nicht einfach. Sonst könnten es auch andere machen.
Das stimmt.
Aber andere haben nicht das Geld dafür. Sie haben das Geld dafür. Kommen deswegen Spieler wie Orland vielleicht nicht zu Bayern, weil sie wüssten, sie kommen gar nicht auf die Einsatzminuten, so wie bei Borussia Dortmund?
Das ist ja auch das, was ich vorher gesagt habe, dass wir eben so einen starken Kader haben. Und da ist es nicht einfach, eben in die erste Elf reinzukommen. Und das muss man halt immer ausbalancieren. Aber prinzipiell gehen Sie mal davon aus, ich kenne sehr, sehr viele Spieler, die zum FC Bayern kommen wollen.
Havertz?
Ich sage, ich kenne sehr, sehr viele. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt über einzelne Namen reden, aber der Club ist hoch angesehen, ist unheimlich erfolgreich und deswegen wollen eben viele Spieler zum FC Bayern München.
Also ich erkenne einen großen Unterschied zu Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hat hier vor etwas über einem Jahr gesessen. Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles verpflichtet haben, dieser Satz kommt nicht von Herrn Heiner.
Herr Heiner kann aber trotzdem noch mal sagen, welcher Vertrag von den Alten am schwierigsten gerade zu verlängern ist. Also Manuel Neuer haben Sie gesagt, Thiago glaube ich nicht, ne? Alaba?
Das kann ich jetzt nicht so sagen. Die sind jetzt seit einer Woche im Hotel zusammen, auch mit Salihamidzic, und sprechen über die Vertragsverlängerung. Da habe ich jetzt auch nicht das letzte Detail. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin zuversichtlich. Ja,
Sie sind der Chef, Sie sind informiert.
Aber es liegt ja nicht allein in unserer Macht. Der Spieler muss ja auch zustimmen. Hm.
Geht es wieder ums liebe Geld?
Das glaube ich nicht. Ich denke, das wird auch oftmals zu stark in den Medien nach vorne gestellt. Es geht um eine Lebensplanung für Spieler. Es geht auch darum, dass manche eine andere Erfahrung machen wollen. Es geht um Stammpositionen in der Mannschaft. Da spielen viele Dinge mit und das muss man halt alles zusammenfügen. Das ist jetzt durch Corona ja nicht einfacher geworden, weil wir alle ein bisschen über die Zukunft nachdenken müssen. Welche Gehälter kann man bezahlen? Welche Transfersummen? Welche Einnahmequellen hat man denn oder welche Einnahmequellen hat man denn nicht? Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel bis Jahresende Geisterspiele sind, dann fehlt in der Bundesliga zwischen 200 und 400 Millionen Euro. Das ist hier eine Herausforderung für jeden Verein, auch für den FC Bayern, damit er damit umgehen
kann. Warum ging es bei Thomas Müller so schnell? Warum hakt es bei Manuel Neuer? Und warum ist das überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen? Die angeblichen Forderungen von Manuel Neuer.
Ach, das kann ich nicht sagen, warum was an die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber es wurde ja, glaube ich, in dem Interview auch gesagt, dass was an die Öffentlichkeit gekommen ist, nicht richtig ist. Also insofern gehe ich nicht davon aus, dass es irgendeiner derjenigen war, die an den Vertragsverhandlungen beteiligt waren. Da muss man auch ein bisschen die Füße stillhalten. Nicht alles, was in der Zeitung steht, stimmt auch.
In der Corona-Krise wird ja viel diskutiert, ob die Spielergehälter insgesamt zu hoch sind und ob man nicht wieder auf ein normales Normalmaß zurückfallen sollte, hat der FC Bayern auch zu hohe Gehälter in der Vergangenheit gezahlt?
Naja, da müssten wir erstmal definieren, was denn Normalmaß ist. Ein Fußballmarkt ist wie der normale Markt, da gibt es Angebot und Nachfrage. Das muss man dann ausbalancieren. Fakt ist natürlich, wenn in der Zukunft weniger Geld eingenommen wird durch Geisterspiele, durch Tageseinnahmen, die dann wegfallen, wenn 70.000 Menschen im Stadion essen und trinken, durch Merchandising-Umsätze, die zurückgehen. Das heißt, wenn weniger Geld im Kreislauf ist, dann sagt mir meine betriebswirtschaftliche Logik, dann kann ich auch weniger Geld ausgeben. Und das muss ich halt dann auch auf alle Beteiligten
Verstehen Ihre Spieler das?
Also Sie werden es nicht glauben, aber bei den Spielern ist da viel mehr Verständnis da, als man manchmal von außen hineininterpretiert. Ich erinnere nur an die Aktion, die Joshua Kimmich und Leon Goretzka sofort ins Leben gerufen haben. Bei allen anderen Vereinen ist sofort auch Solidarität erzeugt worden. Auch unsere Spieler haben sofort auf Gehalt verzichtet in der Situation. Also ich glaube, die Spieler wissen wirklich sehr, sehr gut, in welcher auf der einen Seite privilegierten Lage sie sich befinden, auf der anderen Seite, welche Verpflichtung sie auch gegenüber der Gesellschaft haben.
Mhm. Laura, du hast noch ein paar Fragen. Die User durften... Ich weiß nicht, wie viele Fragen hast du denn an Herrn Heiner?
Ja, wir gehen mal nach der Reihe, würde ich sagen. Also erst einmal fragt zum Beispiel Stefan Hausburg, warum kommt denn keiner sportlich und wirtschaftlich ran an den FC Bayern? Was machen die anderen Clubs vielleicht falsch?
Entschuldigung, das habe ich jetzt verbal nicht. Was
die anderen Clubs falsch gemacht haben, warum niemand an den FC Bayern finanziert. Im Grunde, warum sie es so gut machen und die anderen nicht.
Nein, das hat nichts mit mir zu tun.
Ich glaube, nicht so persönlich, nein, der Verein, Entschuldigung, bitte.
Gut, was ich schon glaube, ist, dass der FC Bayern es halt verstanden hat, in den letzten Jahrzehnten eine unheimliche sportliche Kompetenz in der Führung zu haben, vor allem mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die aber auch ein sehr, sehr gutes Wirtschaftsverständnis hatten. Und am Ende des Tages wissen wir doch alle, dass der sportliche Erfolg für den Fußballverein das Ausschlaggebende ist. Dann kommen viele Dinge hinterher, dann kommt der wirtschaftliche Erfolg, dann kommen Sponsoren. Und ich glaube, dass das ein großes Erfolgsgeheimnis des FC Bayern ist, dass halt zwei Leute da waren, die sportlich so eine hohe Fachkompetenz gehabt haben und das auch mit dem Wirtschaftlichen verbunden haben.
Wird denn aufgrund dieser Situation jetzt gerade, der Corona-Krise, die Schere wieder größer?
Ja, klar. Die Schere zwischen wem?
Zwischen dem FC Bayern und dem Rest der Liga.
Gut,
und dem Rest von Europa vielleicht sogar.
Wir profitieren natürlich sicherlich davon, dass der FC Bayern in den letzten Jahrzehnten hervorragend gewirtschaftet hat. Der FC Bayern hat ja immer versucht, eine Balance zwischen einem Dreiklang sportlicher Erfolg, wirtschaftlicher Solidität und gesellschaftlicher Verantwortung hinzukriegen. Und ich denke, wenn man über gesellschaftliche Verantwortung spricht, selbst wenn man nicht Fan des FC Bayern München ist, dann sieht man, was der FC Bayern in München alles gemacht hat. Ich nenne nur die Retterspiele, St. Pauli, Kaiserslautern. Sportlicher Erfolg, glaube ich, gibt es auch keinen Zweifel. Und wirtschaftlich ist der Verein unheimlich solide aufgestellt. Stadion gehört uns komplett, ist abbezahlt, das Nachwuchsleistungszentrum ist abbezahlt. Wir haben keine Schulden. Und es gibt natürlich auch Kraft, dann für die Zukunft zu investieren.
Aber Bayern München bekommt das meiste TV-Geld. Finden Sie das gerecht?
Natürlich, weil wir auch am meisten im Fernsehen gezeigt werden und die meisten TV-Zeiten haben. Und deswegen werden wir auch dementsprechend honoriert dafür.
Könnten Sie sich denn vorstellen, dass wenn nach Corona, und das ist ja zumindest in Gedankengängen drin, es also etwas wie einen Solidarfonds gibt bei der DFL, sich da ihrem Gewicht entsprechend zu beteiligen?
Natürlich wird sich der FC Bayern da beteiligen, denn wir haben ja auch ein Interesse, dass es eine Bundesliga gibt. Wir können ja nicht alleine spielen gegen uns. Das macht ja auch keinen Sinn. Und deswegen hat man ja zu Beginn der Corona-Krise durch die vier noch am Europa- oder in der Champions League teilnehmenden Vereine, Leverkusen, Leipzig, Dortmund und Bayern, sofort entschieden, diesen Solidarfonds aufzulegen. Und natürlich müssen wir auch in solchen Situationen als, ich sage mal, stärkerer Verein den Schwächeren helfen. Das ist überhaupt keine Frage.
Laura, eine Frage hast du noch?
Ja, Thema Gehaltsverzicht ist noch im Netz. Wird wild diskutiert darüber, wie die Spieler das aufgenommen haben und wie lange sie sich das vorstellen können, dass die Spieler da mitmachen.
Also wir haben ja mit den Spielern vereinbart, dass sie für den Monat April, in dem nicht gespielt wurde, auf 20% ihres Gehaltes verzichten. Und wir haben auch damals mit den Spielern gleich festgelegt, je nachdem, wie es dann weitergeht, wird wieder gespielt, gibt es Geisterspiele oder überhaupt keine Spiele, setzt man sich wieder zusammen, um die neue Situation zu beurteilen und dann eben auch über weiteren Gehaltsverzicht zu sprechen. Das passiert im Moment gerade. Und wie ich schon gesagt habe, also da ist deutlich größeres Verständnis und Solidarität von den Spielern da, als es manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird.
Okay, heute Abend das Spiel bei Union Berlin um 18 Uhr.
Ja, also ich freue mich drauf, dass der Ball endlich wieder rollt. Ich freue mich auch drauf, dass ich den FC Bayern heute Abend wieder sehe. Und ich gehe frohen Mutes hier aus der Sendung raus und dann zum Flughafen, um nach Berlin zu fliegen.
Wie unterscheidet sich die Anreise diesmal?
Naja, wir halten uns natürlich strikt an die Regeln, die im DFL-Konzept vorgeschrieben sind. Die Mannschaft ist gestern aus der Quarantäne mit einem Charterflieger angereist, wird dann mit dem Bus ins Hotel gebracht, vom Hotel ins Stadion, sodass auch keine Begegnungen mit anderen Menschen da sind. Nach dem Spiel sofort zum Flughafen wieder zurück. Und auch wir, die Delegation, wir können nur zu viert teilnehmen. Wir fliegen heute Nachmittag hoch und fliegen nach dem Spiel sofort wieder zurück.
Okay, unser Kollege Nico Pomarenke ist schon vor Ort in Berlin. Gesundheitsämter spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Ja.
Was sind die Informationen aus Berlin, Nico?
Ja, erstmal hallo aus Berlin-Köpenick, hier direkt vor der Alten Försterei. Wir hatten heute schon die Gelegenheit, mit dem Stadtrat für Gesundheit und Hygiene hier aus dem Bezirk zu sprechen. Und der hat uns verraten, dass der Fall Union Berlin bisher überhaupt gar keine Sorgen macht. Man hat hier in der Vorwoche eine ausführliche Stadionbegehung gemacht. Alle Möglichkeiten und alle Umsatzformen dieses Konzepts der DFL auf die Probe gestellt. Und alles gut, der Daumen geht bisher total nach oben. Man ist auf jeden Fall für die Partie heute um 18 Uhr hier gewappnet.
Das Spiel des Jahres für Union ohne Fans.
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Angelegenheit. Der Bundesliga-Aufstieg und dann haben alle geguckt im vergangenen Sommer, wann kommen die Bayern. Jetzt im Mai ist es erst verzögert soweit. Die Stimmung hier eine ganz seltsame. Wir sehen hier hinter uns auch das Stadiongelände. Da sind nur versprenkelt ein paar Ordner unterwegs. Da wäre jetzt wahrscheinlich hier um uns rum schon Festtagsstimmung. Aber heute ist alles so ein bisschen anders. Und das wirklich Schlimme, ich glaube, die Union-Fans mit Zuschauern sehen dann auch eine gute Chance auf einen Sieg. Das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Dortmund am zweiten Spieltag, da war ich auch zugegen. Das war ein Hexenkessel und man hat Dortmund hier 3-1 geschlagen. Naja, man kann jetzt mutmaßen, ob das mit Fans auch möglich wäre. Ohne wird es auf jeden Fall schwierig und das ist schon ein Wermutstropfen bei der ganzen Angelegenheit.
Nico, nicht nur ohne Fans, sondern auch ohne den Trainer muss Union heute ran. Wer coacht denn die Mannschaft?
Genau, ja, Urs Fischer ist ja aus diesem Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen bei Hannover abgereist aufgrund eines Trauerfalls in der Familie. Nun müssen seine Co-Trainer ran, allen voran Markus Hoffmann, der die Mannschaft jetzt auch in den vergangenen Tagen schon betreut hat und heute Abend dann auch das Sagen hat. Aber das wirklich Positive im Falle Union, das ist diese wirklich absolute Gelassenheit. Tut ja auch mal ganz gut in Krisenzeiten. Man hat sich davon nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lassen. Die Kommunikation in aller Ruhe, keine Panik. Und ich glaube, so möchte man dann auch heute Abend unter diesen ganz, ganz komischen Bedingungen in dieses Spiel gehen und schauen, ob es vielleicht dann auch zu einer Riesenüberraschung. Für mich wäre es eine Riesenüberraschung, wenn hier was für Union heute geht, reicht.
Nico, für Herrn Heiner auch, wenn ich so in sein Gesicht schaue, glaube ich. Vielen Dank für die Einschätzung, für die Informationen. Ist das ein Vorteil für den FC Bayern heute, dass in der Alten Försterei eben nicht die normale Stimmung sein?
Das glaube ich gar nicht mal, denn der FC Bayern hat immer dann seine stärksten Zeiten gezeigt, wenn es darauf angekommen ist und er, ich sage mal, von den Fans des gegnerischen Vereins herausgefordert wurde. Das kennen Sie ja aus Ihrer Zeit ebenfalls. Und dann hat man sich zu noch stärkerer Leistung hochgetrieben. Ich würde das nicht sagen, wir werden es sehen heute.
Okay, wir müssen gleich noch reden. Was ist mit Coutinho, ne? Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Da können Sie uns bestimmt auch noch was zu sagen. Den Fehlschuss des Wochenendes, den schauen wir uns auch gleich auch noch an. Und nach uns heute Darts. Ja, und da begrüßen Sie. Ja, mögen Sie kein Darts oder doch?
Nein,
ich habe wegen dem Torschuss. Hartwig Töne, bitte. Wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Abendspiel gab es auch. Gladbach gewinnt bei der Eintracht in Frankfurt mit 3:1. Hätte aber auch höher ausgehen können. Es gab diese eine Szene. Wir haben da einen Experten für eingeladen. Dennis Aogo heißt er. Sitzt rechts von mir. Dennis hier. Jonas Hofmann und Hinteregger sind die Protagonisten. Oh.
Also ich als Verteidiger sage natürlich überragend verteidigt.
Ja, und du als, Offensivspieler, was sagst du dann?
Ja, ich bin keiner.
Als Mitspieler, sage ich mal so.
Also abgesehen davon, mit meiner Statistik will ich mir gar nicht anmaßen, ein Statement abzugeben, was Offensivspieler angeht. Aber ich finde, das ist überragend verteidigt, kann ich nur noch mal unterstreichen.
Iwan Hinteregger.
Überragend.
Auch bewiesen. Sowohl.
Also sich da rein, so reinzuschmeißen, und es ist jetzt nicht so, klar, es ist jetzt nicht so glasklar, ne? Also wenn der macht schon, oder als Torwart macht er sich eigentlich schon relativ groß.
Also macht's richtig, komplett richtig. Täuscht ein bisschen an, erstmal die andere Seite zu zucken, aber geht dann auf die kurze Ecke drauf und hoffentlich lässt sich davon verleiten. Hat dann nicht mehr die Nerven, um dann den Ball oben in den Knick reinzuhauen. Also gut ab vor Hinteregger.
Also wenn er jetzt auch gleich anfängt zu weinen und sagt, das war so schwer, den reinzumachen, dann fällt mir nichts. Nein, da gebe ich lieber zu Laura. Bitte.
Ja, das ist ein Fehlschuss, der gestern passiert ist. Es gab aber auch wunderschöne Tore. Die Highlights sehen Sie dann im Anschluss an den Doppelpass. Also in wenigen Minuten geht es da los mit Bundesliga pur Lunchtime. Also da gibt es wunderschöne Tore. Nochmal ganz ausführlich. 15 Uhr dann Darts, das haben wir eben schon mitbekommen. Da geht es eben um das WM-Ticket. Und Sie sehen auch schon, zweite Liga haben wir heute auch noch im Angebot, die Highlights. Also ein wunderschöner Sonntag, können sich bequem auf der Couch machen. Ja, und dann noch vielleicht eine Frage an Herrn Heiner. Was hat denn Thomas Helmer und Ihr Bruder Walter Heiner gemeinsam?
Dass sie beide Libero gespielt haben.
Hat er?
Ja.
Ja, das war die bequemste Position.
Das ist nicht die richtige Antwort, aber es gibt anscheinend mehrere Gemeinsamkeiten. Sie haben
eine Möglichkeit hat er noch, oder?
Ja, eine.
Fällt Ihnen sonst noch was ein? Nein. Kommen Sie auch nicht drauf?
Nee.
Die beiden haben zwei Finger, die man eigentlich nicht zeigt, mal gezeigt. Wir wollen das Foto mal auflösen. Hier sehen wir es nämlich. Wobei man sagen muss, also bei Thomas Helmer, das sind wirklich die Mittelfinger. Ja? Also nach dem Champions-League-Finale, was wolltest du nochmal deiner Frau anzeigen? Sie soll vom 5. in den 2. Stock kommen oder so, ne? Im Camp Nou. Also ist ja ein großes Stadion, da kann man die beiden Finger schon mal zeigen. Und ja.
Musst du eigentlich immer alles nachlesen, oder?
Ja, ist nun mal so, hast du gesagt. Und dann natürlich hier auf der anderen Seite, da ging es um Aufstieg mit 1860 München, muss man allerdings fairerweise sagen. Allerdings, da sind es die Zeigefinger, das sei noch dazu gesagt. Also ich glaube, Ihr Bruder würde das sonst nicht so zeigen. Der hat bessere Manieren als Herr Helmer wahrscheinlich, oder?
Also ich gehe nicht davon aus, dass er den Fans den Stinkefinger zeigen wollte bei der Aufstiegsfeier.
Waren Sie bei der Feier dabei?
Nee. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern, das ist ja auch schon 40 Jahre her.
So, Coutinho muss, darf zurück, bleibt.
Kann ich nicht genau sagen. Wie gesagt,
das habe ich mir auch fast gedacht.
Das hängt alles damit zusammen, wie die. Erstmal hat ja Barcelona das Recht, ihn zurückzuholen. Und dann muss man sehen, wie der neue Kader aussieht. Auch da macht sich die sportliche Leitung eine Menge Gedanken dazu.
Tschüss. Prost. Wir sind am Ende. Heiner, herzlichen Dank.
Gerne. Zum Wohl. Zum Wohl.
Viel Spaß oder viel Erfolg natürlich auch in Berlin für den Rest der Saison. Alles Gute. Dennis, Roman.
Bleibt gesund.
Danke. Pitt, Marcel, ja. Laura. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bundesliga pur Lunchtime. Jetzt rollt der Ball nochmal richtig. Also viel Spaß dabei. Schönen Sonntag. Bis nächste Woche.